daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlichst willkommen zu der letzten Folge des Jahres Pop und Pubertät, der Jahresrückblick 2024 Part 2 mit Alex Batzke. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke, danke, danke. Unser letzter Podcast. Ja, schön. Wunderbar.
Ja, wunderbar. Nicht nur jetzt ein ganzes Jahr drauf gefreut, sondern auch noch wieder eine Woche seit dem ersten Teil, weil der zweite Teil wird natürlich fulminant. Jetzt kommen die großen Alben, jetzt wird es eigentlich immer besser. Es wird jetzt mit jeder Minute, steigt die Spannung bei mir selber auch, weil meine Top 5 eigentlich sehr mit heißer Nadel gestrickt ist. Es hat sich auch ständig nochmal geändert irgendwie.
Definitiv.
Der Herbst war ja nochmal groß, auch was da alles rauskam. Mhm. Ich muss mal direkt steil einsteigen mit einem Album, das letzten Freitag rauskam und das mich jetzt das ganze Wochenende nochmal ganz schön begeistert hat. Eine Band, die ich aus meiner Jugend toll fand und die ich vor ein paar Jahren wiederentdeckt habe, nämlich Halloween.
Oh, echt? Oh.
Halloween, ja. Also, deutsche Metal-Institution. Ich finde wenig Bands, auch international im Bereich so melodischer Speed Metal, würde ich das mal nennen, die so gut sind. Wie Halloween, die haben ja zwei maßgebliche Alben gemacht in den 80er Jahren. Keeper of the Seven Keys, Part 1 und 2, vielleicht noch das Debüt noch auch. Und danach sind die so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, zumindest von meiner. Und dank Spotify kann man jetzt erfahren, dass die nie weg waren, sondern immer weiter Platten gemacht haben. Die hatten ja dann einen Sänger, Michael Kiske, der es, finde ich, mit einem Bruce Dickinson locker aufnehmen kann, was Charisma, stimmliches Charisma und Technik angeht. Und der ist dann irgendwann ausgestiegen, dann hatten die einen anderen Sänger und haben immer weiter Platten gemacht. Und diese, das weiß man ja oft nicht, diese Metal-Bands sind ja auch in den 90ern, waren ja gerade in Asien und Südamerika immer gleich populär. Und das hat die natürlich auch immer am Leben gehalten, auch wenn es in den Deutschland oder USA dann nicht mehr so gut lief. Und Halloween waren dann plötzlich wieder ein Thema auch, weil der Michael Kiske wieder eingestiegen ist um 2018, 19 rum, aber der andere Sänger, Andy Darius oder so, der ist auch noch geblieben. Das heißt, die singen jetzt mit zwei Sängern, die sich abwechseln, und 2020 haben sie ja nochmal ein tolles Album gemacht, Halloween mit betitelt. Und jetzt kommt ein Live-Album Live at Budokan raus. Direkt Triple LP. Ich war schon kurz davor, es gleich zu bestellen, aber kostet 60 Euro. Da habe ich mich doch ein bisschen gerade noch, muss ich noch kurz warten und nochmal in mich gehen. Jedenfalls fulminant, ein frenetisches Publikum in Tokio, in diesem Kulttempel Budokan. Ich habe gelesen, das ist die erste deutsche Metalband, die in Budokan ein Live-Album aufgenommen hat. Ich habe mich gewundert. Ich dachte, die Scorpions oder Accept wären da schon gewesen, aber die waren vielleicht woanders. Jedenfalls live at Budokan, ein frenetisches Publikum, das wirklich mitsingt, auch die Refrains, und abgeht. Und die beiden Sänger wechseln sich eigentlich ab. Sie spielen Lieder aus allen Phasen und auch wirklich gute Lieder. Es sind keine Ausfälle drauf. Und es gibt sogar noch ein Medley, ein Kai Hansen Medley. Kai Hansen war ja der erste Sänger vom Debütalbum. Da spielen sie noch ein 16-minütiges Medley mit Songs vom Debüt. Walls of Jericho. Ja. Und es ist wirklich so ein Spaß. Und ich habe das ganze Wochenende wieder Halloween gehört. Und vielleicht kaufe ich sie mir einfach noch. Ich weiß noch nicht. Aber großartig. Tolles, tolles Metal-Live-Album noch zum Jahresende. Ja.
Haben sie eigentlich gerade so verpasst, das an Halloween einfach rauszubringen, ne? So für
ja,
das nicht bekannte Publikum, dass man einfach das nochmal so mit abgreift. So, ach guck mal, an Halloween höre ich doch mal Halloween. So. Ja.
Ja, klar. Ich habe tatsächlich an Halloween das Lied Halloween auch gehört. Ja. Vom Keeper of the Seven Keys.
Ja, sicher. Ja.
Ja, was hast denn du noch so? Also ich habe jetzt einiges. Noch so Alben, die ich nicht gekauft habe auf Vinyl und wo, die auch so noch in dieser Reihe sind, so okay, keine Enttäuschungen, aber auch nicht durchweg gut.
Ja.
So, da habe ich jetzt noch
genau,
so
Genau, ich habe echt auch durchaus gute Sachen, die aber es nicht schaffen in die Top 5, obwohl ich teilweise auch jetzt hier Sachen dabei habe, die schon mal in der Top 5 drin waren und dann erdreisten sich irgendwelche Bands, so wie zum Beispiel jetzt auch mit dir mit Halloween, am Ende des Jahres doch noch irgendwas rauszubringen, dass dann leider die eine oder andere Band wieder aus der begnadeten Top 5 herausgekickt hat.
So ging es mir extrem.
Und ich habe jetzt noch ein Album von einem Künstler dabei, der auch in der Mainstream-Pop-Kategorie durchaus seinen Platz gefunden hätte, aber die ihm vielleicht auch nicht ganz gerecht wird, weil er dafür eigentlich zu gut ist. Nämlich der 22-jährige Singer-Songwriter aus dem Staat Washington, Benson Boone. Und der hat sein Debütalbum veröffentlicht. Der hatte 2021 einen Hit mit der Single Ghost Town. Und die befindet sich auch auf diesem Album. Es hat wohl ein bisschen gedauert, bis das Album dann mal fertig war. Fireworks and Rollerblades heißt das Album. Und hat auch ein entsprechendes Cover. Das kann man sofort sehen. Also da fährt er. Das ist halt so ein schöner, junger Typ. So Gen Z-Typ. Mit so wuschelig Haaren, mittlerweile hat er einen Schnäuzer und der fährt dann auf so Rollschuhen und die sprühen halt Funken. So, das ist auf dem Cover nicht zu verkennen und das ist eigentlich richtig gut. Also so für so Singer-Songwriter, Popmusik ist das wirklich toll. Der hat eine Wahnsinnsstimme und die Legende besagt laut Wikipedia, dass diese zufällig entdeckt wurde, weil er irgendwo mal als bei einer anderen Band ausgeholfen hat zu singen und dann gezeigt wurde, ach guck mal, der kann ja einiges. Der klingt so ein bisschen wie der Lucas Graham, der auch vor einigen Jahren so einen Hit hatte mit 7 Years Old. Das lief immer im Radio. Ich fand das Lied ganz furchtbar, aber die Stimme war trotzdem gut von dem Typen. Und so ähnlich klingt der auch. Der hat eine sehr große Bandbreite auch, singt oft sehr hoch, aber kann auch tief. Ist gleichzeitig auch noch so ein Klaviervirtuose, also spielt auch auf dem Album das Klavier selber. Es sind unglaublich viele sonst noch so auf dem Album vertreten, so als Co-Songwriter und Musiker und so. Die Songs haben wirklich guten Aufbau. Also es gibt so ruhige Parts, dann haben die so einen Anstieg und dann entladen die sich häufig so im Refrain. Das zieht sich irgendwie so durch das Album durch. Und das bekannteste Stück auf dem Album ist wohl Beautiful Things. Und das ist auch wirklich schön, auch genau so wie in diesem Schema, wie ich gerade genannt habe oder beschrieben habe. Fängt am Anfang ganz ruhig an und entlädt sich im Refrain so richtig, tatsächlich auch mal mit einer verzerrten Gitarre und Schlagzeug und so. Dann gibt es auch bluesige Stücke, Drunk in My Mind heißt eins. Und There She Goes hat sogar ein kurzes Gitarrensolo. Na, sowas. Also ganz kurz, aber für Popmusik auf jeden Fall schon einiges. Der einzige Wermutstropfen auf dem Album ist eigentlich, der singt recht viel über Gott. Also für mich finde ich es ein bisschen zu viel. Mhm. Das Wort Gott kommt häufiger vor. Der kommt nämlich ursprünglich aus einer Mormonenfamilie. Und davon hat er sich, glaube ich, so ein bisschen losgemacht, lebt jetzt auch in L.A. und so. Aber das geht immer noch so, kommt immer so noch ein bisschen durch. Ich habe hier noch was aus dem ein Review. Marcy Donaldson schreibt, Beautiful Things, theatrical, rock-injected, arena-ready pop is surprisingly representative of the 15-track Fireworks and Rollerblades, an album flush with full-throated, sometimes strained, belting, earnest affirmations, self-doubt and good relationship intentions. Also,
von dem wird man sich ja noch mehr hören. Das klingt ja irgendwie sehr vielversprechend.
Genau, das steht nämlich auch also als letzter Satz, habe ich auch überlegt. Also von dem wird man, glaube ich, noch einiges hören. Benson Boone. Mhm. Ja.
Benson Boone höre ich mir an. Ich habe auch so einen, das war auch mal ein 22-Jähriger, aber mittlerweile ist er, glaube ich, über 30. Der hat ja ganz jung auch angefangen, Jake Bugg. Englischer Singer-Songwriter, guter Gitarrist und toller Sänger auch, A Modern Day Distraction. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört. Seine ersten zwei Alben waren ganz fulminant, die habe ich sehr, sehr geliebt. Und jetzt macht er so, Ja, das ist so eine Mischung aus Gitarrenpop, Bluesrock und Indie. Mhm. Und man muss sagen, an ein paar Stellen klingt er wie ein gutes Oasis-Album irgendwie. Wie ein Album, das Oasis eigentlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hingekriegt hat und auch nicht die Gallaghers in ihren ganzen Solo-Projekten. Gutes Album habe ich gern gehört mit ein paar richtig tollen Songs. Zombieland zum Beispiel oder Waiting for the World oder Got to Let You Go. Ich spiele auch gerade gerne Lieder von dem irgendwie auf der Gitarre und jetzt auch mit der Band haben wir jetzt auch gerade eins gecovert. Mag ich sehr, Jake Bug. Mhm. Und dann habe ich noch eine, Propaganda. Die guten alten deutschen Synthie-Popper haben ein Album gemacht dieses Jahr. Die waren in den letzten Jahren eh wieder ein bisschen umtriebig, haben vor ein paar Jahren mal unter dem Namen New Propaganda mit den beiden alten Sängerinnen nochmal ein Album gemacht. Und jetzt aber mit einer anderen Sängerin mit dem Namen Thunder Bay ein Album, betitelt auch Propaganda. Also die haben ja, sagen wir, eins der ganz großen Synthie-Pop-Alben der 80er gemacht und waren dann aber auch relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden, aber nie so ganz. Auch immer mal live wieder, auch gerade in England sehr, sehr populär gewesen. Dieses neue Album ist so, ja, man hat sich ein bisschen mehr erhofft. Ich war eigentlich schon drauf und dran, das richtig gut finden zu wollen irgendwie, aber es ist mir dann doch nicht ganz gelungen. They Call Me Nokibo vielleicht, der Opener und das Lied Distant. Sind mir so geblieben, aber sonst doch vielleicht ein bisschen nichtssagend dann. Und sie versuchen zeitgemäß zu sein und nicht nach 80er zu klingen, aber irgendwie hätten wir es dann fast gern, dass sie noch ein bisschen mehr wie früher klingen. Und noch gerade schnell ein drittes Album, eine interessante Künstlerin finde ich, Suki Waterhouse, ist mir aufgefallen in der Serie Daisy Jones and the Six, da hat sie die Keyboarderin gespielt. Sehr hübsch und sie ist eben auch eine tolle, ernstzunehmende Musikerin und Model. Also sie macht eigentlich alles. Und sie hat ihr, glaube ich, ihr zweites Album gemacht, Memoir of a Sparkle Muffin oder so heißt es.
Sparkle Muffin.
Sparkle Muffin, genau.
Das ist ein toller Titel, Memoir of a Sparkle Muffin. Okay, schön.
hat 16 Lieder, sind natürlich viel zu viele. Ja. Aber, also, und die Sachen, die so auf Spotify ganz hoch sind von ihr, würde ich mal so im Bereich Dream Pop vielleicht so viel Hall, viel Mittempo, viel so, ja, so ein bisschen Lana Del Rey in diesem Kosmos. Und dieses Lied ist irgendwie, diese Platte ist interessant und gut, aber es sind natürlich viel zu viele Lieder drauf. Es gibt 3 oder 4, die wirklich hängen bleiben und ein Lied mit dem Titel OMG, Oh My God, ist für mich eines der 3 Hits des Jahres. Mhm. Also muss in jede Best of 2024 Playlist in die einstelligen Zahlen rein. Also ein fulminanter Popsong, wunderbar, Ohrwurm, euphorisierend.
Toll.
Und grandios.
Wo du gerade Playlist sagst, das Schöne ist daran, dass wir diese Folge jetzt 2 geteilt haben, dass ich jetzt schon mal so zwischenhören konnte, was du auch in der letzten Folge alles schon in die Playlist gepackt hast. Und das war wirklich auch alles ganz schön. Also das habe ich gerne schon einmal angehört. Könnt ihr auf jeden Fall auch noch tun.
Ja, das muss ich auch noch machen. Also ich wollte auch deine Sachen, da ist mir ja vieles auch nicht bekannt. Das ist ja wirklich erstaunlich, ja. Gell, wieder mal, wie man so von unterschiedlichsten Seiten kommt.
Generell,
und,
ja.
Und, und Sachen erwähnt, die anderen halt gar nicht auf der Liste haben. Oder der andere in dem Fall.
Ja, ich habe zum Beispiel auf der Liste.
Mach mal du noch.
Ich habe zum Beispiel auf der Liste mal wieder ein tolles Album von Royal Republic. Eine sehr von mir hochgeschätzte Band aus Schweden und die höre und sehe ich immer wieder gern. Das Album heißt Love Cop und die haben es im Prinzip mal wieder oder diesmal eigentlich umso mehr die 80er einfach so durchgespielt. Also es fängt schon an mit so einem richtigen 80er Synthie-Klang, wie als ob das irgendwie aus einem Film oder aus irgendwie so einer 80er-Jahre-Serie oder so, so klingt das. Das geht wie immer gut ab. Ich habe die schon mal live gesehen in Köln Die haben immer eine hohe Pace bei jedem Lied. Es geht immer gut. Also es ist immer super cool, super ironisch auch teilweise. Was heißt teilweise eigentlich die ganze Zeit? Immer so ein bisschen auf 13 gedreht alles. Coole Riffs, Saxophon dabei, diesmal natürlich. Und geht auch schnell rum. Also 35 Minuten dauert das Album. Und man hat einfach immer Spaß mit denen. Die sind auch, wie gesagt, live super, super lustig drauf. Eine der wenigen Bands, von denen ich ein T-Shirt gekauft habe. So, genau. Und empfehlen kann ich auf dem Album Wow, Wow, Wow. Also so wie Wow, also so wie Super Wow. Und den Albumtitel Love Cop. Das ist einfach, also es hört, jeder Song hat irgendwie was Besonderes. Alle haben irgendwas an sich und die muss man einfach mal hören. Und immer wieder ein Spaß, immer wieder ein Vergnügen. Kennst du die?
Nee, noch nie
gehört. Royal Republic? Wahnsinn. Ja, doch. Also okay. Wir haben häufig im Freundeskreis immer schon Spaß gehabt mit denen und so. Also die haben immer lustige Alben, lustige Songs. Ja, Full Steam Space Machine ist, glaube ich, das bekannteste Lied von denen, das von einem früheren Album. Nee, die sind super.
Ich habe da so eine Band entdeckt dieses Jahr, auch was Spaß angeht, die Interrupters. Die machen so Ska-Punk. Mhm. Also so ein bisschen wie Green Day meets No Doubt oder so. Mhm. Und das macht auch einen Wahnsinnsspaß. Also hochinfektiös, ja. Und gute Laune. Im besten Sinne, man wird sie sofort live gerne sehen. Aber hab noch nie was mitgekriegt, dass die zu uns kommen. In the Wild heißt das aktuelle Album. Ah, ja. Die Pixies haben irgendwie einen Wahnsinnslauf die letzten Jahre. Ich weiß nicht, sie machen, glaube ich, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mittlerweile ein Album. Die sind natürlich überhaupt nicht mehr popkulturell relevant, so wie sie es eben in den 80er waren, wo sie ja so wahnsinnig wegbereitend waren für alles, was in den 90ern im Bereich Alternative Rock passiert ist oder Indie Rock. Mittlerweile machen sie eigentlich recht biedere, ja, irgendwie so Pop-Rock-Musik, ja, auch wenig bissig und wenig schräg, so, sondern fast ein bisschen Classic-Rock eigentlich, das absolute Gegenteil, wofür sie eigentlich mal gestanden sind. Das aktuelle Album heißt The Night the Zombies Came und ist ein bisschen langweilig. Also ich fand jetzt die letzten beiden Alben, vor allem das letzte, viel, viel stärker von 2022, glaube ich, das habe ich mir auch direkt gekauft. Bei dem hier hat es jetzt nicht ganz gereicht. Primrose oder Hypnotized sind die Highlights, aber insgesamt ist es dann ein bisschen arg gemächlich und ein bisschen arg nett. Aber sie sind auch wahnsinnig viel live unterwegs und bringen auch auf Spotify, glaube ich, so wöchentlich Live-Alben auch irgendwie raus oder Live-Mitschnitte. Und sind unfassbar umtriebig, haben eine neue Bassistin. Es muss ja immer eine Bassistin sein bei den Pixies, auch wegen dem Background-Gesang. Und ich freue mich immer, wenn sie wieder was machen, aber dieses Album hat mich nicht ganz so überzeugt. Und dann gab es eine Band, die war mal so im Sommer rum, in den Magazinen, die ich so lese, kurz ein großer Hype. Bridget Calls Me Baby heißt die Band. Und diese Band hat sich zur Aufgabe gemacht, zu klingen wie die Smiths, in denen Elvis und Morrissey abwechselnd singen. Das ist wirklich interessant so, weil die wirklich so sagen, sie mischen Elvis und die Smiths, was ja gar nicht so abwegig ist, weil die Smiths ja teilweise auch nach Elvis geklungen haben ja auch, glaube ich, His Latest Flame ja geklaut und dann auch gecovert irgendwie. Und die Platte hat wirklich ein paar tolle Songs und er changiert mit seiner Stimme auch wirklich von Lied zu Lied zwischen Morrissey und Elvis hin und her. Pink Palace oder Eddie My Love sind so die Highlights, aber leider nicht durchgängig gut und das ganze Konzept läuft sich auch irgendwann mal so ein bisschen tot, leider. Das ist eine erstmal gute Idee, die aber nicht so lang trägt, was sie da versuchen. The Future is Our Way Out heißt das Album. Und noch letztes, dann bist du wieder dran. Primal Scream haben ein Album gemacht, das mich erst total begeistert hat und dann sehr enttäuscht. Primal Scream ist so eine Band, die ich gern viel, viel, viel besser finden würde, wie ich sie wirklich finde, weil ich sie eigentlich interessant finde, weil ich diesen Bobby Gillespie, diesen Mastermind auch wirklich interessant finde und auch viele Ansätze immer total spannend und auch einzelne Songs, aber nie über Albumlänge. Und ich konnte auch in den 90ern diese von diesem Hit-Album Scream, ich weiß nie, wie es heißt, Screamadelic, auch diesen Hype auch nie so mitgehen. Jetzt das neue Album Come Ahead, da haben sie sich zum Konzept gemacht, dass sie einfach nach 70er Jahre Soul klingen wollen. Oh. Und zwar total authentisch, aber halt doch mit Bobby Gillespie am Gesang, der natürlich überhaupt kein Soul-Sänger ist, sondern halt immer er selber. Und es funktioniert zwei Lieder lang so famos, da ist auch Gospel mit drin. Und Gospel ist ja eh geil bei Primal Scream, wenn sie die Gospel-Elemente drin haben. Und es ist zwei Lieder lang Ready to Go Home oder Love Insurrection. Ist das fantastisch und man flippt fast aus, weil man denkt, das ist so toll, ich will davon mehr hören. Und dann wird das Album aber ab dem dritten Lied so ganz seltsam belanglos und langweilig und flacht dann total ab. Die Kritiken sind total gespalten. Der Rolling Stone hat es ziemlich verrissen und anderweitig liest man aber wieder ganz Überschwängliches drüber. Mein Nerd-Kollege Martin ist total begeistert irgendwie und ich komme nicht rein in dieses Album und kann leider nur die ersten zwei Lieder wirklich empfehlen. Ansonsten ist es dann leider doch ein bisschen langweilig. Um mal wieder dieses Wort zu bemühen.
Ja, das ist ja auch, das ist aber genau das, darf es ja halt auch nicht sein. Ne? Also selbst irgendwie ruhige Musik und selbst irgendwie seichte Musik darf ja trotzdem nicht langweilig sein. Das soll ja trotzdem irgendwie unterhalten, oder? Dementsprechend, ein Album, was langweilig ist, brauchen wir nicht zu hören. Dafür gibt es zu viele gute Alben. So,
so geht es mir dann auch.
Ich wollte noch ergänzen, dass jeder einen Nerd-Kollegen Martin braucht. Schöne Grüße auch an der Stelle. Ich komme zu einer Band, The Vaccines. Die haben ein neues Album rausgebracht, Pick Up Full of Pink Carnations. Schwieriges Wort irgendwie oder schwieriger Titel. Pick Up Full of Pink Carnations. Und das ist ganz gute Brit-Indie-Musik und die gefallen mir wirklich gut. Ich habe das 2011er Album, nicht genau 2011 gehört, aber irgendwann später und das hieß What Did You Expect from the Vaccines? Also auch schon wieder so ein sperriger Titel, aber vielleicht sind ja Bands mit langen Albentiteln immer ganz gut. Das habt ihr ja auch schon mal diese These geäußert. Auf jeden Fall haben die einen ganz besonderen Stand bei mir. Und die haben einen ganz tollen Gesang, gute Musikarbeit. Auch jeder Song hat irgendwie eine gute Pace. Die sind auch joggbar. Das ist ja bei mir immer ein Qualitätskriterium. Und ich finde, die Songs, die haben so was hoffnungsvoll Weltumarmendes. Die Akkordfolgen, die sind immer so, dass selbst traurige Songs einen mit einem guten Gefühl zurücklassen. Und das tut irgendwie gut, wenn man die so hört. Und ich finde auch auf diesem Album alle Songs gut. Also man kann die wirklich gut komplett durchhören und fühlt sich einfach gut danach, wenn man dieses Album gehört hat. Das liegt auch an dieser schönen Stimme von dem Sänger, von dem ich natürlich nicht weiß, wie er heißt. Und zwei Songs auf dem Album sind Discount, The Coning und Sunkissed. Also zwei Songs, die ich empfehlen würde. Aber wie gesagt, jeder andere Song auf dem Album ist auch wirklich gut hörbar. Ich mag die wirklich gern. Und vor allem auch im Vergleich zu der in der letzten Folge erwähnten Kaiser Chiefs, die ja eine Enttäuschung waren, ist das jetzt, ich habe es direkt hintereinander gehört, weil ich so dachte, okay, das ist ja auch irgendwie Indie und ja, vielleicht habe ich mir auch einfach vertan oder so. Aber nee, die sind sowas von unterschiedlich und die Vaccines sind so viel besser. Einfach mal reinhören, ist schön.
Die sind mir auch immer mal wieder aufgefallen. Nie über Albumlänge, aber immer mit einzelnen Songs. Ich habe mir auch vor Jahren mal eine CD gekauft, die ich aber dann auch nicht durchweg so richtig gut fand. Aber einzelne Songs sind ganz fantastisch. Und also ich kann das total nachvollziehen, dass du die so, warum du die toll findest. Ich habe ein paar deutsche Sachen, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Doch, Deutsche, die Englisch singen, gell? Aber jetzt habe ich so ein paar Deutsche, die Deutsch singen. Und zwar sind da die Ketka, haben wieder ein Album gemacht. Von denen hat man ja schon Jahre nichts mehr gehört. Das ist ja eigentlich eine interessante Band, die ja auch für dieses Label Grand Hotel Van Cleef verantwortlich sind und, glaube ich, gute sind einfach so. Da, was ich so mitbekomme, Thees Ullmann oder auch ja Fortuna Ehrenfeld, das sind natürlich gute Künstler und ich glaube, die machen das auch gut und versuchen da so eine gute Mischung hinzukriegen aus, ja, schon kapitalistischen Mechanismen, aber halt doch auch einem künstlerischen Anspruch und einer Integrität. Und jetzt haben sie mal wieder selber eine Platte gemacht und die heißt Gute Laune ungerecht verteilt. Mir ist so ein Song auch aufgefallen mit dem schönen Titel, auch für mich die sechste Stunde. Aber insgesamt fand ich es dann doch auch ein bisschen, ich habe mit der Stimme, muss ich ehrlich sagen, meine Probleme. Und das fällt mir dann oft schwer, wenn ich Musik eigentlich schön finde und vielleicht auch die Texte, aber die Stimme halt nicht klappt. Das ist ja auch mein großes Nick Cave-Problem. Ja, ja. Der ja auch ein Album gemacht hat dieses Jahr, zu dem ich nicht viel sagen kann, außer dass es mir wahrscheinlich gefallen wird, wenn die Stimme mir besser gefallen würde.
Ja.
Wild God ist toll, tolle Musik und auch viel Gospel und so, aber ich kann es mir nicht anhören.
Ja. Aketka habe ich früher auch häufiger gehört. Das war so, es ist ja auch so ein bisschen Hamburger Schule so, ne? Also weil die ja auch so durchaus intellektuelle Texte und so haben. Also da waren früher schon ganz gute Songs dabei, die wir auch immer wieder gehört haben, aber mittlerweile habe ich die aus den Augen verloren, ja.
Ja, die haben, glaube ich, auch ganz lange nichts gemacht. Ja. Das war jetzt auch wirklich so eine Art Comeback fast schon. Dann ist mir am Jahresanfang eine Band aufgefallen, die nennt sich Kletz.e, also K-L-E-Z und dann kommt ein Punkt und dann ein E, Kletze. Und die spielen ganz interessante Musik, nämlich sie versuchen so zu klingen wie The Cure 1989 auf Disintegration und machen das aber mit deutschen Texten. Oh. Mhm. Also Dystopic Rock, irgendwie wurde es im Musikexpress genannt, sehr düster alles. Und das ist halt, ich glaube, ich habe letztes Jahr schon mal über diesen Subkulturtrend, den meine Tochter zum Beispiel so feiert oder auch die Söhne von einem guten Freund von mir aus Stuttgart, Niki, nämlich diese sogenannte neue deutsche Welle. Mhm. Also das sind so Künstler wie Nils Keppel oder Edwin Rosen und da würde ich jetzt fast diese Kletze auch mit dazu zählen, die auf Deutsch singen, sehr melancholische, sehr düstere Texte, viel Eis, viel Permafrost, viel Isolation, viel Depression und das Ganze musikalisch ganz, ganz deutlich in den frühen 80ern verorten. Also The Cure ist da sicher sind so Säulenheilige, aber auch teilweise dann eben in so eine Synthie-Pop-Richtung. Total interessant, weiß niemand, der nicht zufällig irgendwie einen Emo-Teenager kennt. sonst kriegt man davon überhaupt nichts mit im Mainstream. Aber große Gefolgschaft und auch viel, sogar auf Spotify kann man sehen, dass da schon eine Popularität ist. Und meine Tochter war eben auch live da und da sind dann schon ein paar hundert Leute irgendwie, alle unter 20 halt oder ihre Eltern noch dabei.
Ja, das ist ja schön, dass es auch noch Emo-Jugendliche gibt und die nicht nur irgendwie Ruff Camora und wie sie alle heißen hören. Ich habe auch nochmal geguckt, im Spotify Wrapped Platz 3 oder so ist auch Luciano und so, solche Geschichten. Also das ist alles nichts für mich. Da höre ich tatsächlich, also wenn es um deutsche Musik geht, dann höre ich dann fast lieber sogar noch Schlager als diesen aufgesetzten Gangster-Rap. Also das finde ich mal ganz schlimm. Ja. Aber da bin ich natürlich auch allein.
Ich habe gerade eine sechste Klasse, da hängt ein Luciano-Poster, den gucke ich immer an.
Ja.
Irgendwie, der hängt so an der Rückwand. Ja, da muss krass. Ich mich immer lustig machen über
den. Ja, ich habe tatsächlich letztens nur aus Zufall einen Song gehört und fand den ganz furchtbar. In dieser Woche war das. Und dann habe ich mal wieder Shazam rausgekramt und habe mal geguckt, was ist denn das? Und das war tatsächlich Luciano. Und ich fand es einfach so grausam. Aber gut, zwei alte Männer reden vom Krieg, ne?
ja, genau. Auch noch kurz einen alten Mann. Olli Schulz hat auch ein Album gemacht wieder.
Genau.
Vom Rand der Zeit. Mhm. Und ich weiß nicht, Olli Schulz ist, glaube ich, so ja der beliebteste und sympathischste Mensch in Deutschland mittlerweile. Ja. Ich glaube, gegen den kann ja gar niemand irgendwas sagen. So. Und der ist ja durch und durch schlau und sympathisch und lustig und ich glaube auch, dass seine Musikempfehlungen auch wahnsinnig Gewicht haben. In dem Böhmermann-Podcast auch, wenn der da was empfiehlt, ist es, glaube ich, einfach, wird es gehört. Also ich kenne da so einige Leute, die da auch wirklich dann immer aufhorchen, wenn der da was er da so erzählt. Und er hat ja wirklich auch Ahnung von Musik. Ja. Das Album fand ich jetzt fast ein bisschen brav. Es ist ja sehr, eher ernst, was er da macht, auch sehr poetisch, aber fast ein bisschen zu gefällig. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Song empfehlen würde, dann ist es das Titellied Am Rand der Zeit. Und ansonsten war es mir jetzt zu nett. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Album schon mal gehabt, wo mit dieses tolle Musik über Lied über die Musik, als Musik noch richtig groß war. Ja, genau. Das fand ich ganz grandios. Und dieses hier fand ich jetzt fast ein bisschen zu nett und ist wenig hängen geblieben so bei mir.
Ja, der hat immer so viele Meta Songs über Musik selbst, ne? Das ist so ein Ding. Ich habe den ja, wie gesagt, wie habe ich ja letztes Mal schon gesagt, live gesehen, dieses Jahr als Vorband da von Donuts. Und da hat er natürlich auch einige Songs von dem neuen Album wahrscheinlich gespielt. Dann habe ich es mir aber doch nicht angehört. Naja. aber ja, ich fand das auch alles ganz nett und so und ich fand den auch ganz witzig auf der Bühne, aber naja, ist halt ja eben ganz nett, so.
Ja. Jo, ich mach noch schnell die Antilopen-Gang.
Oh, die Antilopen-Gang, ja.
Ja, die haben ein Doppelalbum gemacht. Alles muss repariert werden. Mhm. Erste Album Hip-Hop, zweite Album Punk-Rock.
Ah, oh, toll.
Und mir geht's mit der Antilopen-Gang so, dass ich auch wieder mal, ich würde sie gern noch besser finden. Ich finde dann doch auch viele Lieder irgendwie nicht ganz so überzeugend und auch die Texte dann vielleicht nicht ganz so toll, wie sie es vielleicht auch selber finden, weiß es nicht. Also, was mir aber jetzt auffiel, ist, es geht krass zur Sache. Also, es ist wirklich düster, ultra kritisch, ultra zeitgeistkritisch, politisch, wirklich Abrechnung. Und das stärkste Lied wahrscheinlich auf dem Hip-Hop-Album ist das Lied Oktober in Europa. Und es ist meiner Meinung nach, nicht, dass ich den kompletten Überblick hätte, aber ich habe kein anderes oder mir ist nichts anderes aufgefallen. Das einzige Lied gegen Antisemitismus irgendwie, das eigentlich auch gerade seit dem 7. Oktober 2023 erschienen ist. Also es ist das einzige Statement zu diesem Thema überhaupt aus der Popkultur, aus der deutschen.
Bisschen dürftig eigentlich.
Und ist ein Duett mit Sophie Hunger. Und er singt so sinngemäß am Ende dann, er wollte auf die Anti-Antisemitismus-Demo gehen, aber es gab keine. So, also damit endet das Lied und so, Oktober in Europa. Und also das ist stark. Und ansonsten ist mir jetzt eher auf der Punkrock-Platte dann sind mir ein paar Lieder aufgefallen. Highlight, Oberbürgermeister, wo er es wirklich schafft, Boris Palmer, Lanz und Farid Bang irgendwie miteinander zu vergleichen und Richard David Precht und Kollega als so Welterklärer-Typen irgendwie, die halt so Bescheid wissen und so. Gut, guter Song. Und dann noch ein guter Titel, Ich helfe nicht bei Umzügen. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, geil, weil das geht mir seit vielen Jahren so, wo ich irgendwann gedacht habe, ich bin jetzt zu alt, um Leuten bei Umzügen zu helfen, ich mag nicht mehr.
Ja, mittlerweile sind die Leute doch eigentlich alt genug und auch wohlhabend genug, um sich ein Umzugsunternehmen zu bestellen.
Ja, ich finde, das ist so ein Zeichen, dass man erwachsen geworden ist, wenn man sagt so, nö, ich helfe nicht mehr.
Ja, das ist auch wirklich gut. Ja, man ist eigentlich auch immer nur der Doofe beim Umzug helfen, das stimmt schon. Ja, ich habe meinen Nachbarn beim Auszug geholfen, Naja,
man kann ja, wenn man gefragt wird, jetzt allen Ernstes Nein sagen, kann man ja auch nicht. Aber eigentlich innerlich sage ich natürlich Nein. Ja, sag dann aber trotzdem Ja.
Ja, manchmal.
Und jetzt muss ich aber noch, jetzt ist mir noch letzte Woche, ist mir noch was passiert. Nämlich, jetzt dachte ich, jetzt höre ich doch noch in das neue Fanta 4-Album rein. Hast du das irgendwie
stimmt,
drin?
Stimmt, da gab es also, ne? Stimmt.
Jetzt pass nämlich mal auf.
Ich habe es nicht gehört. Nee, ich habe es irgendwie.
Ich habe es vor mir hergeschoben und dachte, ach nee, Fanta 4. Ich habe mein Problem ist ja, ich finde die Fanta 4 durchaus sympathisch und die begleiten mich ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren und ich kenne viele Leute, die ganz toll finden. Und wenn die live in Freiburg, die waren jetzt zweimal hier in Freiburg innerhalb von 12 Monaten oder so, da gehen natürlich die Leute hin und drehen durch und das ist alles Wahnsinn, Fanta 4 und so. Und ich muss aber ehrlich sagen, so richtig, richtig geil fand ich sie. Also so, dass ich jetzt sage, so boah, ja Wahnsinn, ging mir nie so. Und jetzt lege ich eben mal mit meiner Tochter letzte Woche im Bett und mache dieses Album an und denke, ja lecko mio, was ist denn jetzt los? Die ersten 4 Songs, ich bin schon total, ich war schon gleich wieder beim Mail-Order und dachte, kauf ich, muss ich haben. Die ersten 4 Alben Songs dieses Albums Longplayer sind das Beste, was ich je von den Fanta 4 gehört habe.
Super.
Unfassbar. Ja. Also, ich weiß nicht, es ist, die ersten vier Songs sind so ein cooler Stil. Leider halten sie den Stil nicht durch und dann wird es doch wieder ein bisschen banaler. Aber die Songs klingen von den Arrangements eigentlich wie so von Tarantino-Soundtracks. Mhm. Teilweise Kill Bill, teilweise Jackie Brown. Sehr soulig, irgendwie jazzig, funkig, auch so psychedelisch ein bisschen. Und so cool arrangiert. Also gerade das erste Lied, Long Player, ist auch so albern. Wir haben dann so einen amerikanischen Akzent halt drin irgendwie. Come near. Und so, das ist natürlich Quatsch, aber es macht so einen Spaß. Hm. Und das zweite, Wie weit, ist ein Duett mit Mia. Oder ich glaube auch so eine halbe Coverversion von Mia.
Das habe ich gehört, genau, das kenne ich.
Ja. Und es ist fantastisch, ja. Ich finde es so geil. Also ich weiß nicht, also Motown ist drin, so Soul. Super, super, super. Gefällt mir leider nicht über die ganze Albumlänge. Ja. Aber die ersten vier Songs. Und dann später kommt noch ein Song, Fliegen. Der ist dann auch nochmal die Richtung. Leider haben sie es nicht durchgehalten. Ich hätte es wirklich sehr, sehr, sehr geliebt, wenn sie einfach gesagt hätten, wir machen jetzt so ein Motown-Soul-Tarantino-Album irgendwie.
Ja, gut. Ich fand dieses Captain Fantastic-Album eigentlich auch nicht schlecht. So hieß es doch, glaube ich, ne? Also das habe ich auch ganz gerne gehört. Das ist aber auch schon ein bisschen her.
Ja, das habe ich schon gar nicht gehört. Ich höre das eigentlich nicht. Jetzt dachte ich, nee, jetzt haben wir das Ding. Ich muss die Fanta 4, die kann man jetzt nicht links liegen lassen. Und plötzlich gefällt mir das wie
vorher. Ja, da muss ich meinen Algorithmus hier nochmal ein bisschen schulen hier bei Spotify. Das ist mir irgendwie abhanden gekommen, obwohl ich davon gehört hatte. Mhm. Oder ich muss doch nochmal wieder mehr Radio hören. Und nicht nur Radio Bob. Ja. Ich glaube, das ist
Ja, vielleicht, ja.
Ja, aber so, ich höre oft Radio Bob und auf Radio Bob kommt halt nun mal auch Rockmusik und Rockmusik kommt vor allem auch von einem Künstler, dessen Album ich jetzt noch einmal nennen möchte, nämlich Slash hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, Orgy of the Damned. Orgy of the Damned, so. Und das ist ein sehr cooles Blues-Album, so. Es ist natürlich die Frage, und diese werde ich jetzt auch im Laufe meines Referats hier jetzt nochmal häufiger stellen, ist es nötig, dass man noch ein Blues-Album rausbringt? Ist es nötig, dass Slash noch ein Blues-Album rausbringt? Eigentlich ist Slash auch gar nicht so der krasse Blues-Gitarrist, weil er eigentlich dafür viel zu viel fummelt. Blues ist ja eigentlich eher so eine ganz, ganz filigrane Art zu spielen. Ich war nämlich dieses Jahr auch auf Joe Bonamassa Konzert und ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also ich habe das so ein bisschen verglichen mit so Blues-Konzerte sind so wie Varieté oder Sport angucken. Man weiß eigentlich, was passiert, aber man ist beeindruckt von diesem Können dieser KünstlerInnen. Das ist das Tolle, wenn man auf so ein Blues-Konzert geht. Und der hat tatsächlich, also Joe Bonamassa, die Münsterlandhalle voll gemacht hier in Münster. Und das war auch ein ganz, ganz tolles Konzert. Einfach zwei Stunden zuschauen, wie so ganz, ganz tolle MusikerInnen brillieren. Und das war schon schön. Mhm. Und das muss man aber auch sagen, ist auf diesem Orgy of the Damned Album von Slash auch der Fall. Also ganz tolle Gastauftritte. Demi Lovato, Beth Hart, Paul Rogers, der von Free, Brian Johnson, Iggy Pop und Gary Clark Jr., der hat auch ganz interessante Sachen immer mal wieder. Und ich habe es mir auch jetzt vorgestern nochmal angehört. Es ist ein gutes Blues-Album. Und auch die Frage wieder, brauchen wir noch eine Iteration von Papa Was a Rolling Stone? Eigentlich nicht. Aber der Song mit Demi Lovato, der ist richtig gut. So, das heißt, wir müssen irgendeine frühere Iteration von Papa Was a Rolling Stone entfernen und diese dann übernehmen. So. Mhm. Aber ansonsten, wenn Slash irgendwas macht, dann höre ich das auch nur mal immer und dieses Album musste auch sein. Ja.
Okay. Naja. Ja, habe ich mir nicht mal angehört, habe ich gelesen davon, aber dachte ich auch so, Blues-Album. Ja, aber dann, ich höre mal.
Ja, wie gesagt, es ist keine Offenbarung, es ist nichts Besonderes, aber es macht auch da wieder Blues, weiß man ja immer, was passiert, es ist aber irgendwie so immer ganz nett.
So, noch eine deutsche Band, die aber Englisch singt, International Music heißen die, auch so eine Lieblingsband von meinem Nerd-Kollegen Martin, der mir immer mal wieder ans Herz legt und ich versuch's immer mal und jetzt habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so ein bisschen verstanden, was die machen. Also richtig, richtig gut gefällt's mir nicht, aber ich find's interessant. Das Album heißt Endless Rüttenscheid Es ist alles hochreferenziell, alles super Meta. Das sind schlaue Typen, das sieht man schon gleich an den Bildern und so. Das ist alles, die wissen genau, was sie machen. Und diese Songs, die Musik ist eigentlich so eine Mischung aus Post-Punk und dann aber auch so klaren Referenzen. Das erste Lied, heißt es Kraut, glaube ich, ist wirklich so frühe 70er, Going Up That Country, Get Back und dann aber mit einem Gaga-deutschen Text. Mhm. Also die Texte sind immer so auf dem schmalen Grat zwischen ja, postmodern, so eine Referenzorgie irgendwie, so, wo selbst so ein Amateur-Nerd wie ich eigentlich nicht mehr folgen kann, aber man hat den Eindruck, so, da wird eine ganze Menge rumzitiert irgendwie in der Hoch- und Tiefkultur. Und dann das nächste Lied, Fehler, klingt wie frühe Pink Floyd eigentlich. Mhm. Also musikalisch hat man das Gefühl, sie gehen mit jedem Song irgendwie, gehen sie in irgendeine Stilrichtung, zitieren irgendwas. Und dann kommen halt diese interessanten deutschen Texte, die aber auch alles oder gar nichts bedeuten können irgendwie. Es ist interessant, aber es packt mich nicht richtig. Eher intellektuell, emotional lässt mich völlig kalt.
Endless Rüttenscheid heißt das Album von, ja. wie hießen die nochmal?
International Music. Ah,
ja. Kommt die aus Essen wegen Rüttenscheid? Wäre interessant zu hören.
Ja, wahrscheinlich dann.
Und
ja.
ich finde übrigens, du bist kein Amateur-Nerd.
Ja, also wenn ich dann so Typen anhöre, denke ich so, da kann man nicht. Ja, ich ahne, dass sie irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, ja. Wo es herkommt oder was sie eigentlich ganz genau sagen wollen. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur Quatsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht man denen dann auch auf den Leim. Dass man denkt, das steckt mehr dahinter.
Ja, aber dafür muss man ja auch schon einiges genau drauf haben, wenn man das absichtlich macht. Ja.
Ja, das stimmt. So, und jetzt noch ein ganz interessantes Album. Jetzt weiß ich nicht, wenn du es drin hast, können wir natürlich auch das noch verschieben. Die Smashing Pumpkins haben ein Album gemacht dieses Jahr. Hast du das?
Nee, habe ich nicht dabei.
Aber du bist nicht Smashing Pumpkins. Okay. Agori Mori May heißt es. Und die Smashing Pumpkins sind ja eine harte Nuss irgendwie. Dieser Billy Corgan scheint ja so, der ist auch so ein Clickbait Freak mittlerweile irgendwie, also wenn der irgendwas raushaut, ist auch immer gleich der Aufruhr wohl groß irgendwie in der Community und der haut dann eben so Sachen raus, wie er spielt die alten Lieder nicht mehr aus den 90ern und spielt wirklich auch teilweise Konzerte und Songwünsche und so weiter, halt was das Publikum gern hören würde, wird halt komplett ignoriert. Und dann macht er halt mit den Smashing Pumpkins irgendwie über Tische und Bänke irgendwelche Stilrichtungen, der macht Elektroalben, der macht irgendwie alles, nur nicht das, womit die halt mal groß wurden irgendwie. Und jetzt macht er die Platte, auf die eigentlich die Smashing Pumpkins Fans warten seit 1996, nämlich das Nachfolgealbum von Melancholy. Das damals ja Adore nicht war, weil Adore war zu melancholisch und auch zu elektronisch, wobei ich das Album sehr toll fand damals und auch immer noch finde. Aber jetzt kommt das Album und der Song Who Goes There zum Beispiel oder auch andere Pentecost ist eigentlich der legitime Nachfolger als Single von Bullet with Butterfly Wings, diesem großen, großen Hit von 96. Der Sound stimmt wieder und die Songs stimmen wieder und er hat jetzt dieses Album gemacht irgendwie und ist zurück in die 90er und er kann es halt immer noch. Er hat sich dem einfach verweigert. Ich habe ein interessantes Interview mit ihm gelesen. Er hat gesagt, die haben sich wirklich überlegt, 1997, wie können sie vermeiden, dass sie in der Nostalgiefalle landen, dass sie irgendwann immer nur noch die alten Sachen spielen müssen und er wollte halt kreativ bleiben, er wollte am Ball bleiben und er hat sich dem einfach verweigert und auch allen Wünschen und allen Verlockungen der Musikindustrie, die sagen, mach doch wieder was wie früher und er hat gemacht, was er wollte und dann hat er gemerkt, jetzt kam ein neues Publikum und dann hat er Konzerte gespielt und zum ersten Mal hat niemand nach Today gerufen, oder nach irgendeinem anderen Song von den ersten zwei, drei Alben. Und dann dachte er, okay, jetzt kann ich es wieder machen. Und jetzt hat er dieses 90er-Album gemacht und es ist zur Hälfte richtig, richtig toll. Mir ist aufgefallen, dass mir die Smashing Pumpkins auch immer noch gefallen, zumindest wenn sie diesen Sound halt machen, mit dem ich sie damals halt so toll fand.
Ah, das muss ich mir anhören. Also ich hatte zwischendurch auch durchaus mal Smashing Pumpkins Phase, würde ich mal sagen, aber ich habe irgendwie nie von denen ganze Alben gehört. Immer mal wieder so zwischendurch in irgendeiner Playlist drin und dann, man erkennt die ja sofort an der Stimme auch und so. Genau. Also finde ich eigentlich immer gut, aber sonst außer mir fand die irgendwie nie jemand gut und deswegen habe ich die dann auch irgendwann wieder aus den Ohren verloren. Also höre ich mir auf jeden Fall mal an. Finde ich gut.
Pentagrams heißt das Lied, nicht Penta. Nee, Pentecost. Jetzt pass auf, Pentecost ist der Song, der eigentlich klingt wie von 1997. Und Who Goes There ist die aktuelle Single. Auch ein ganz schönes, wunderschönes Lied. Das könnte jetzt von Adore tatsächlich auch wieder sein, von dem Album. Wirklich schön. Und die Smashing Pumpkins waren halt, wenn du, sag mal, Alternative Rock gehört hast, so 1993, 94, gab's halt an denen keinen Weg vorbei. Also die waren halt wirklich überall. Und gerade in den USA, das war unfassbar, wie populär die dort waren und wie omnipräsent. Ja. Und daher kannte ich eigentlich nur Leute, die Smashing Pumpkins gehört haben, mal eine Weile. Aber die waren dann halt dann relativ schnell eben weg, weil sie einfach auch keine guten Alben mehr gemacht haben und der Corgan sich dann verzettelt hat in irgendwelchen anderen Projekten und auch die Band dann gefeuert hat und ich weiß nicht.
Und in meiner musikalischen Erweckungsphase in den Nullerjahren, da waren die dann gar nicht so populär und die kamen dann die kamen immer nur in irgendwelchen Samplern oder so mal vor oder Soundtrack oder so und dann fand ich die immer ganz gut und so. Hab die aber, wie gesagt, immer nur in so MP3-Playlists oder so gehabt. Welche ich aber immer gut fand, und da grätsche ich jetzt einfach mal rein, waren Sum 41. Und von denen gibt es tatsächlich dieses Jahr auch wieder ein Album. Heaven X Hell heißt das. Ich weiß nicht, was soll denn immer mit diesen X's? Was heißt denn das? Heaven Times Hell, also mal nehmen, oder ist es ein Plus?
Ja, vielleicht. Wahrscheinlich.
So. Ich bin auch nicht gut in Mathe, ich weiß nicht, was die damit meinen. Also es wird geschrieben Heaven, Doppelpunkt X, Doppelpunkt Hell. Ist auch egal. So, es ist ein schönes Album, es ist erstaunlich original, wie früher. Und ich fand die ja immer von diesen Highschool-Punk-Bands musikalisch durchaus etwas hochwertiger als andere. Also die sind, die haben auf jeden Fall riffmäßig geht das fast in so eine Metal-Richtung, also wesentlich härtere Riffs als irgendwie Blink oder Green Day oder so. Und das klingt alles erstaunlich original, erstaunlich gut, haut rein, macht Spaß. Ist tatsächlich bei meinem Spotify Wrapped dieses Album auf Platz 1 gerutscht. Das habe ich gar nicht erwartet, weil ich scheine das dann einfach sehr oft gehört zu haben, dieses Album, obwohl ich es jetzt nicht perfekt oder irgendwie als das mein Lieblingsalbum dieses Jahr ansehen würde. Aber ich glaube, ich habe es einfach häufig gehört, weil es irgendwie auch hier von wegen Nostalgie und so, weil es sich einfach gut anfühlt, das zu hören. Dopamin ist auf jeden Fall ein guter Song auf dem Album und ansonsten kann man sich die das durchgängig komplett anhören, außer vielleicht das Paint It Black Cover auf dem Album, was ich auch mal wieder völlig unsinnig finde, dass man das musste man nicht machen. So, lasst es bleiben, macht sowas nicht.
Duran auch gemacht letztes Jahr auf dem Album, das braucht niemand, braucht einfach niemand mehr.
Genau, aber ansonsten schön. Genau.
Ich komme jetzt zu den Alben, die ich mir gekauft habe dieses Jahr auf Platte. Und mach mal mit einem Metal-Brett weiter. Das ist eine Band, Dark Melodic Metal nennt sich dieser Stil aus dem Spotify, der Bio, habe ich gerade noch geguckt, als ich da auf dich gewartet habe gerade. Die heißen Witherfall, sind aus Los Angeles und ich verfolge die seit 4 Alben. Ich habe die ersten 3 auf CD und habe mir jetzt zum ersten Mal das auf Vinyl gekauft. Das ist, das Artwork ist immer sehr ähnlich, in so dunklen Tönen, manchmal ein bisschen lila, manchmal eher ein bisschen ins Bräunliche gehend, sind es so Mischungen aus alten Statuen, so halb verfallen und dann so Natur und Vollmond und so und unheimliche Bäume und irgendwie vielleicht noch irgend so ein Gewässer. Die Songs, es geht viel um Herbst, es geht viel um den Tod, es geht viel um irgendwelche Requiems und Aftermath und Sounds of the Forgotten und so weiter. Dieses neue Album Sounds of the Forgotten ist genauso gut wie alle anderen auch, die sie gemacht haben. Die Alben unterscheiden sich überhaupt nicht. Ich wüsste auch teilweise gar nicht, welches Lied auf welchem Album ist, weil die alle immer sehr einen Stil bedienen. und sehr konstant qualitativ hochwertig sind, mit einer Mischung aus Prog-Elementen, sehr melodiös, sehr abwechslungsreich, auch sehr zärtliche Momente auf der Klassikgitarre und so weiter. Und die haben auch einen Gitarrist, der wirklich in den guten Momenten an Yngwie Malmsteen drankommt, sowohl vom Tempo als auch von der Melodieseligkeit. Und dann erinnert es mich auch noch immer an einen, den ich halt auch mal irgendwie gut fand, nämlich King Diamond, zumindest musikalisch. Der Gesang ist wesentlich weniger schräg und überdreht wie bei King Diamond, aber das ist irgendwie ein schöner, ein bisschen düsterer, aber sehr trotzdem melodiöser und schlauer Metal, der mir gut gefällt. Mhm. Witherfall. Und dann noch was ganz anderes. Die habe ich entdeckt, als wir 2007 die Alben besprochen haben. Da hat der Dimmery die nochmal drin gehabt mit ihrem Debütalbum. Und da habe ich sie wieder entdeckt. Französisches Duo mit dem Namen Justice.
Ja.
Das Ganze basiert eigentlich auf so einer Vintage-Disco-Funk-House-Musik, also eigentlich sehr elektronisch. Und dann haben die aber Elemente drin und Indie-Rock-Elemente und ich weiß nicht, New-Wave-Elemente. Und sie haben halt immer auch den Song im Sinn. Also das ist einfach nie nur so ein ewiges Geplucker irgendwie für den Dancefloor, sondern die machen einfach Songs. Und es ist relativ viel Gesang auch drauf auf diesem Album. Hyperdrama heißt es. Tame Impala ist auch so eine Indie-Rock-Band. Die machen viel mit auf diesem Album. Viele Songs sind featuring Tame Impala oder Impala. Und es hat mir auch wieder gut gefallen. Irgendwie habe ich mir das angehört und dachte so, das ist jetzt mal so elektronische Musik für zu Hause, die man sich auch daheim allen Ernstes anhören kann. Auch jemand wie ich.
Mhm, dazu habe ich nachher auch noch einen Take.
Okay.
Also nicht zu Justice, sondern zu elektronischer Musik für zu Hause.
Mhm. Ah ja, sehr schön. Okay, dann.
Jetzt noch nicht.
Bist du dran. Dennoch.
Dennoch bin ich dran. Ein Album, das gut ist, aber nicht zu den Top-Alben gehört, habe ich noch. Das war sogar eine Zeit lang in meiner Top 5 drin. Ich habe sogar, als ich das gehört habe, relativ schnell entschieden, das ist eins meiner Lieblingsalben des Jahres. Und das ist von Lenny Kravitz, Blue Electric Light.
So. Jetzt aber. Oh ja, okay.
Und ich finde es ganz toll. Ich höre es immer wieder gerne. Es ist tolle Musik. Es ist toll gespielt. Es ist funkig, rockig. Es ist soulig. Es ist erotisch. Also Kravitz-esque. halt alles irgendwie zusammen. Ich meine, das passt ja auch. Der sieht ja auch mit 60 oder über 60 immer noch besser und fitter aus als viele mit 20 und macht auch bessere Musik. Und ich finde das ganz toll. Ich höre das immer wieder gerne. Paralyze ist ein ganz toller Song, finde ich. TK421 und Bundle of Joy. Ich habe letztens auch nochmal durchgehört. Ich mag das sehr gern. Und es ist mir, ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich das Album so gut fand. So. Aber nee, ist schön. Ich habe auch gedacht so, ach guck mal, Lenny Kravitz, neues Album, hörst du mal an. Und es hat mir von Anfang an direkt gut gefallen. So.
Also bei mir ist es so, wenn ich lese Lenny Kravitz, neues Album, denke ich, um Gottes Willen, nie im Leben höre ich mir das an. Und ich war ein großer Lenny Kravitz-Fan. Aber jetzt, wenn du sagst, dann höre ich es mir doch an. Aber der Typ ist für mich total erledigt gewesen irgendwie die letzten Jahre. Der ist mir eigentlich nur noch auf die Nerven gegangen. Wenn ich ihn gesehen habe irgendwie, hier, wo hat er gespielt letztes Jahr? War es bei der EM-Eröffnung oder irgendwo hat er auch so einen riesen Live-Auftritt gehabt? Und ich dachte so, oh Gott, der ist so seine eigene Witzfigur geworden für mich irgendwie. Ich weiß nicht. Und ich fand die ersten drei Alben so toll von dem.
Ja, ganz, ganz früher auf jeden Fall, aber zwischendurch halt auch irgendwie gar nichts gewesen. Und ich fand das jetzt irgendwie wirklich sehr, sehr schön einfach insgesamt. Ja,
dann höre ich mir das an. Ich habe eine Band wiederentdeckt, mit der ich eigentlich auch abgeschlossen hatte, die ich unfassbar in den frühen 2000ern mit ihrem Debütalbum unfassbar, unfassbar toll fand. Die Libertines sind ja irgendwie wieder zurück. Haben sich wieder vereinigt in der Originalbesetzung mit Carl Barat und Pete Doherty. Und sie sind nicht mehr ungestüm, das sind keine Rabauken mehr, sondern das sind jetzt irgendwie seriöse Popmusiker, hat man das Gefühl. Und es ist ein sehr erwachsenes Album und ich meine das sehr positiv, weil es einfach schöne, schöne Popmusik ist. All Quiet on the Eastern Esplanade heißt das Album. Und es hat wirklich ganz schöne, ich weiß nicht, so 70er Jahre großorchestrale Referenzen. Man denkt vielleicht so ein bisschen an Scott Walker oder auch an Dusty Springfield oder diese tollen großen Künstler aus den 70ern, die halt noch richtige Orchester im Hintergrund hatten und in großen Studios, in großen Räumen aufgenommen haben. Und so klingt es ein bisschen. Und mir sind schon die Vorab-Singles Run, 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 Oh Shit und Night of the Hunter schon, haben mir alle drei schon so gut gefallen, dass ich eigentlich schon direkt wusste, dass ich, wenn das Album rauskommt, dass ich es mir kaufe. Und ich höre es sehr gern. Aber wieder schön altmodisch 10 Lieder drauf, ja, und kein schwaches Lied einfach. Und es ist schöne, im besten Sinn wirklich reife, erwachsene und schöne Popmusik. Die wollen sich nichts mehr beweisen, die haben einfach Bock, ein geiles, tolles Popalbum zu machen mit allen Möglichkeiten, die sie halt haben. Und die müssen nicht mehr schreien und irgendwie mit verstimmten Gitarren spielen, sondern die haben jetzt irgendwie auch den Wohlklang entdeckt. Und das macht großen Spaß. Dann komme ich jetzt zu einer Band, da habe ich lang gehadert, auch weil die Platte so teuer war, relativ dafür, dass es einfach nur eine Single, eine normale Vinylplatte ist irgendwie. Pearl Jam.
Da ist es. So, ja. Das habe ich natürlich hier auch stehen.
Ja.
So, aber ich dachte, da kann Marc bestimmt was zu erzählen.
Also ich habe wirklich.
Ich hätte ja fast gedacht, das wäre bei deinen Top 5 vielleicht sogar.
Nee, es war eigentlich relativ klar, dass es dort nicht reinkommt. Mhm. Aber ich habe es mir dann doch gekauft. Ich bin dann irgendwann eingeknickt. Ich habe wirklich lang gehadert damit und habe mich beschäftigt mit diesem Album, was mir wirklich das Leben schwer gemacht hat. Du hattest mir noch geschrieben, neue Single draußen.
Mhm.
Und dann dachte ich, habe ich mir das angehört und dachte, um Gottes Willen, was für ein furchtbares Lied.
Und, was machen die denn, hast du geschrieben?
Und andere machen jetzt ja in letzter Zeit so, dass sie das einzig gute Lied als Vorab-Single rausbringen. Pearl Jam gehen wieder mal den anderen Weg. Sie machen das einzig schlechte Lied als Vorab-Single. Ja. Dark Matter ist wirklich der Tiefpunkt auf diesem Album. Und ansonsten ist es wirklich ein feines Pearl Jam-Album. Und die Kritiken waren eigentlich auch einhellig so, dass man sagt so, ja, das geht jetzt wieder. Da muss man weit zurückgehen, bis man so das Pearl Jam-Album mal gehört hat. Also ich, für mich wäre es jetzt Backspacer, aber teilweise geht es zurück bis Yield oder so in den Besprechungen irgendwie. Und es ist wirklich ein starkes Album, einfach abwechslungsreich, schöne Balladen natürlich wieder drauf, Setting Sun, das letzte Lied oder Something Special oder Won't Tell vor allem. Mhm. Und dann finde ich ja so Sachen wie React, Respond ist zwar eigentlich so ein Knüppler, aber irgendwie schaffen sie es manchmal halt doch in diesen Knüppelsongs richtig geile Wendungen. Und ich finde React, Respond ist, glaube ich, fast mein Lieblingslied auf dem Album. Er nervt zwar manchmal, wenn er schreit, der Eddie, aber ab und zu ist es auch richtig, richtig geil, zum Beispiel bei dem Lied. Upper Hand, auch wirklich viele tolle Songs da drauf. Und glaube ich selten.
Ich habe auch das.
Ja, oder schon lang kein Pearl Jam Album mehr gehört, mit so wenig Ausfällen auch drauf.
Außer das der Albumtitel.
Genau.
Dark Matter. Ja. Genau. Ich habe auch das Gefühl, die Wetterstimmlage ist wieder ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gab ja eine Zeit, da hat jede zweite Band so geklungen wie Eddie Vedder mit dieser Stimme. Aber
so klingt niemand mehr.
Aber so klingt keiner mehr und deswegen ist das mal wieder sehr erfrischend, wenn dann wieder ein neues Pearl Jam Album kommt, weil das dann doch durchaus ein USP ist, ein Unique Selling Point. Und jetzt kommt nämlich die Geschichte, die ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, von wegen der unzuverlässige Stevie Wonder. Denn auf diesem Album gibt es den Song Waiting for Stevie. Mhm. Und den haben die tatsächlich aufgenommen, weil sie auf irgendein anderes Stück mit Stevie Wonder zusammen aufgenommen haben. Was auf dem Album, ich weiß gar nicht welches, aber der hat sie hängen lassen. Der stand im Stau oder was auch immer und die haben gewartet und er kam nicht und während sie gewartet haben, haben sie gesagt, okay, dann machen wir da jetzt auch noch einen Song draus und das ist nämlich Waiting for Stevie geworden.
Also von Stevie Wonder hört man eigentlich nur, dass er unzuverlässig ist und immer zu spät kommt und gerade auch in dieser USA for Africa We Are The World Doku wird ja auch deutlich, dass Stevie Wonder auch in seinem eigenen Zeitkontinuum lebt irgendwie. Der macht es gar nicht mit Absicht, der hat einfach ein anderes Zeitgefühl, der lebt in einem Paralleluniversum.
Ja, Genau, aber jeder will ihn auf seinem Album drauf haben und dann muss man auch warten, das mitgehen. Ja. Ne? Ich meine, so ein paar Star-Allüren darf man sich ja vielleicht auch erlauben. Das ist ja, auch bei anderen Stars so. So. Genau. Ich hab diese Legende so gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber warum soll dieser Song sonst Waiting for Stevie heißen? Passt. Und der ist auch in der Tat ganz gut. Also der Text ist ein bisschen banal, aber der Song klingt ganz schön.
Ja, mach du weiter.
Ja, ich kann gar nicht so richtig weitermachen, weil ich ja gar keine Alben mehr habe, bevor die Top 5 losgeht. Das heißt, ich würde jetzt hier noch kurz warten, bis du sozusagen den Spannungsbogen noch bis zum Ende spannst, bis die Seite fast reißt. Und dann kommt die große Auflösung, was denn hier eigentlich in den Top 5 unserer beider Jahre zustande gekommen ist.
Gut, dann habe ich noch drei Alben und dann bin ich in meiner Top 5, die eine Top 6 ist eigentlich, weil ich kann mich nicht entscheiden. wir gucken, vielleicht entscheide ich mich noch spontan. Also, ein tolles Album hat gemacht Beth Gibbons, die Sängerin von Portishead. Und die hatte vor vielen Jahren schon mal ein Soloalbum, das aber eigentlich gar kein richtiges Soloalbum war, weil es eben mit Rustin Man zusammen war, der von Talk Talk kommt. Und es war eigentlich so eher so ein Duo. Und jetzt macht sie ihr erstes richtiges Soloalbum. Und es heißt Life's Outgrown. Und es ist ganz, ganz große Kunst, was die hier macht, weil die ein sehr aus der Zeit gefallenes Album macht, völlig zeitlos. Wenn sie an irgendwas erinnern, dann ist es wirklich vielleicht das Spätwerk von Talk Talk. Es sind wirklich viele ruhige Momente, viel Blasinstrumente, viel Geklöppel im Hintergrund, viel liebevollst arrangierte Songs. Natürlich eher im Mittempo und im langsamen Bereich, aber wahnsinnig schön und berührend und mit dieser unfassbaren Stimme, die sie halt einfach hat. Und es ist ein Lied drauf, das ich vom Titel gar nicht erkenne gerade, leider. Ich glaube, es ist das zweite, Floating on a Moment, das auch für mich zu den schönsten Liedern des Jahres gehört, auf jeden Fall. Mhm. Und das Album ist auch wieder so ein Album, das für mich, glaube ich, das mir fast zu intensiv ist. Das kann man nur ganz selten anhören. Und deswegen habe ich es jetzt auch nicht in der Top 5 drin, obwohl es eigentlich da auch hingehört. Aber es ist mir fast wieder zu heftig irgendwie. Es ist so wieder so ein Album, wie es halt manchmal so gibt von so Bands, die man ganz toll findet. Aber eigentlich ist man ganz selten nur in der Stimmung, weil es einem fast ein bisschen zu viel ist. So. Mhm. Und das ist dieses Album. Jetzt gucke ich gerade noch mal schnell, wie der Titel heißt. Aber ich glaube, es ist Life's Outgrown. Ich habe es jetzt vom Songtitel gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber müsste es eigentlich sein. Nein, Floating on a Moment ist der Song. Falls nicht, dann ist es der in der Playlist landet. Das ist das Lied, das schönste Lied auf diesem Album. Ja, dann habe ich noch eine Künstlerin, die eigentlich in die Top 5 gehört, aber ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden. Und zwar eine Künstlerin, die Klaus immer sehr feiert, er hat sie auch live gesehen dieses Jahr, St. Vincent. Über die haben wir auch öfter schon gesprochen und die hat ein ganz, ganz, ganz fantastisches Album gemacht, dieses Jahr All Born Screaming. Und es ist auch ein wütendes Album und ein recht hartes Album auch für ihre Verhältnisse. Sie ist ja sonst auch eine sehr experimentelle Popkünstlerin. Auf diesem Album hat man das Gefühl, ja, da ist eine Menge Kritik und eine Menge Zorn irgendwie auf die Welt und auf die Gesellschaft und auf das Land, in dem sie lebt. Ich habe da eine Rezension aus einer Zeitung, Operation am offenen Herzen ist es betitelt. Also man hat den Eindruck, es geht um alles hier. Es ist wirklich auch eine Mischung aus Elektronik, Industrial-Elementen drin, hartem Rock teilweise für ihre Verhältnisse. Es wird auch die ganze Ästhetik ist viel schwarz mit Feuer, auch das Video von All Born Screaming irgendwie, sie brennt da so, auf dem Cover sieht man sie, wie sie eigentlich so halb in Flammen steht und so ist auch dieses Video und es ist toll und es ist düster und es ist aber trotzdem faszinierend und allein wenn man die Liedtitel sich mal anschaut, Big Time Nothing, Violent Times, All Born Screaming, Is Near, Reckless, Broken Man vor allem. Ah, Broken Man ist sowieso, glaube ich, die Single. So Big Time Nothing. Also irgendwie so schön ist da wenig auf diesem Album, aber höchst faszinierend und einfach tolle, tolle experimentelle und trotzdem eingängige und interessante Popmusik. Und schön einfach auch, dass es diese Künstler irgendwie gibt, die auch ihr Ding weiterhin durchziehen, obwohl sie natürlich nie in so einen richtigen Blockbuster-Mainstream-Bereich kommen, aber halt immer künstlerisch integer und interessant bleiben und trotzdem halt Erfolg haben und ihre Follower und ihre Fans und live ja eine Menge Leute ziehen. Und es ist einfach schön, dass es die immer noch gibt, auch wenn das keine schöne und gefällige Musik ist, so im eigentlichen Sinn. St. Vincent, super, super interessante Frau. Und dann noch eine Band, das ist jetzt eher gefällig, die waren so zu Jahresbeginn der große Hype aus England, das Next Big Thing. Die haben es geschafft, mit nur zwei Singles einen Vorgruppenslot im Hyde Park für die Rolling Stones zu kriegen, ohne dass sie ein Album draußen hatten. Und das Album erschien dann im Januar. Es war eines der ersten Alben, das mir aufgefallen ist, 2024. Ich habe es mir dann auch direkt gekauft, weil es mich wirklich spontan überzeugt hat. Es ist eine Five-Girl-Band, The Last Dinner Party. Und das Album heißt Prelude to Ecstasy. Und die fallen auch einfach schon gleich auf durch so eine Optik, wo man, ich weiß nicht so, wie man das, Unterwäsche oder so. Ist auch ein Poster dabei. So eine Mischung aus Südstaaten-Assoziation oder vielleicht auch so Ludwig der 14. oder ich weiß gar nicht, in was für eine Welt die da sind. Aber das Ganze ist Indie-Pop und zwar sehr schlauer und melodiöser. Und allein die ersten zwei Songs und hier vor allem das Lied Caesar on a TV Screen ist so fantastisch. Es ist, ich weiß nicht, es ist eine Mischung aus Pop, es ist Britpop, hört man manchmal raus, hat man manchmal so Assoziationen. Und dann ist da aber auch so eine schlaue Songwriting-Popkunst irgendwie drin, die fast ein bisschen an ABBA erinnert teilweise, was diese großen, großen Melodien angeht. Mhm. Hochinteressante, tolle, tolle Band. Fällt gegen Ende so ein bisschen ab. Hat dann aber nochmal den Song Sinner auf der zweiten Seite, der fast so ja in so einen Indie-Rock-Bereich geht, zumindest was die Gitarre angeht. Sonst ist die Gitarre sehr songdienlich und sehr zurückhaltend und wenig richtige, bratzige, verzerrte Gitarren. Aber wirklich tolle, tolle, tolle Songs und eine interessante Band. Und ich bin gespannt, wie es mit der weitergeht. Aber dieses Debütalbum ist sehr, sehr, sehr faszinierend und einfach tolle, interessante Popmusik. Mhm. Jedes Lied irgendwie ein Knaller. Gegen Ende ein Tick schwächer wie die erste Seite, finde ich. Deswegen hat es nicht ganz gereicht für die Top 5 bei mir.
Du zögerst es aber auch raus, ne? Das ist ja wirklich.
Ja, das ist ja wirklich.
Diese so. Top 5, die hat einen Megaschweif wie ein Komet.
Also gut, jetzt bin ich bei meiner Top 6, aber jetzt bist du mal dran.
Dann bin ich mal dran.
Also ich habe zwei Alben auf Platz 5. Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden.
Okay, bin ich auch wirklich gespannt. Also jetzt kommen wir wirklich hier zum Ultra-Knaller. Ja, und es startet tatsächlich und ich weiß nicht, ich versuche jetzt schon in so eine Rechtfertigungsrichtung zu gehen, aber ich sage es jetzt einfach, weil ich letztens auf diese Band erst gestoßen bin und sofort war ich begeistert. Es sind eine Hardrock-Band aus Baden-Württemberg von Hannes und André Braun. Kissin' Dynamite heißen die.
Noch nie gehört.
So, und deren Album heißt Back with a Bang. Das lässt also vermuten, dass es schon früher welche gab. So, habe ich dann auch bei Wikipedia nachgelesen, es gab schon einige. So, auf jeden Fall ist das einfach wirklich Hashtag leider geil. Und das ist wirklich genau das. Also, das ist so ein Hardrock-Stil von so ein bisschen wie Miles Kennedy and the Conspirators, diese Sachen mit Slash, die da so gemacht haben, vier Alben lang, aber in gut. Und ich muss mich einfach mal festlegen, das ist so mein Lieblingsmusikgenre. So, das ist guter melodischer Gesang, stramme Riffs, ordentliche Gitarren-Soli, ganz kitschige Texte und treibende Drums. Also mehr braucht es bei mir dann auch nicht, um mich dazu bei mir da positive Gefühle auszulösen. Das ist nichts Besonderes, das ist teilweise ultra generisch, weil ich eigentlich bei jedem Song sofort weiß, was eigentlich passiert und immer so direkt irgendwie weiß, jetzt kommt der Ton und jetzt kommt das, aber ich kann das permanent und immer hören. Und ich finde das ganz toll und es macht großen Spaß. Drei Songs auf dem Album sind Back with a Bang. Es ist der Intro-Song sozusagen von dem Album, der Opener. Etwas, was auch immer bei Radio Bob läuft, The Devil is a Woman. Da sieht man auch, wo diese Texte sind. Und The Best is Yet to Come. Und ich weiß auch nicht, ich schäme mich fast dafür, dass mir das so gut gefällt, aber es ist einfach so. Und ich habe es dann meinem Vater geschickt, um sozusagen mir nochmal Absolution zu holen, aber der fand es auch gut. Also das ist wirklich, es ist einfach toll. Es ist auch gut zu erkennen, das hat es hat auf dem Albumcover einfach so eine Dynamitstange. Das ist es. Es ist einfach ein Knaller.
Ja, ja, super, das höre ich mir an. Ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Ich ertappe mich ja dann immer dabei, wo ich denke so, oh, das erinnert mich an das und das und das. Und dann habe ich eher Lust, das Original dann anzuhören. Also es gibt ja gerade einige Bands, wo man so immer, wo klar wird, wen die eigentlich so als Vorbild haben. Und dann denke ich immer, hätte ich aber auch mal wieder Lust zum Whitesnake.
Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Aber eben auch diese, also es ist, ich finde, vom Gesang her klingt es wirklich Miles Kennedy ähnlich. Also das lässt sich da schon raushören oder nicht verschleiern. Ja.
Ja, jetzt kommt zweimal Platz 6. Und zwar, ja, also ich hatte eigentlich eine Top 5 und jetzt kam aber ein Album vor 3 Wochen nochmal, das mich total auf den falschen Fuß erwischt hat, irgendwie, mit dem ich überhaupt nicht so gerechnet habe, dass mich das so begeistert. Das hat mir jetzt meine Top 5 gesprengt. Also deswegen zweimal Platz 6. Ein ganz tolles Ereignis ist dieses Jahr passiert, nämlich The haben wieder ein Album gemacht. Und The sind ja eine Band, über die wir oft schon gesprochen haben, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen haben, vor allem mit ihrem 93er-Album Dusk, das ich in der 93er-Folge aus irgendeinem Grund sogar vergessen habe zu erwähnen, wie mir dann hinterher aufgefallen ist. Also Dusk, ganz, ganz stark. Ich finde diesen Matt Johnson einen der charismatischsten Sänger überhaupt in der Popgeschichte. Ein schlauer Typ auch. Man hat jetzt auch viele Interviews wieder mit ihm gelesen, weil er auch eine Menge zu sagen hat und weil der einfach über 20 Jahre kein Studioalbum mehr gemacht haben. Er hatte eine kreative Krise. Es waren sehr viele Todesfälle in seiner Familie und seinem näheren Umkreis, sein Bruder und sein Vater und so weiter. Und er hat mehr zu sagen. Und auf diesem Album Ensoulment hört man, dass er wieder eine Menge zu sagen hat. Und es ist eine Menge Wut, es ist eine Menge Kritik, es sind wirklich krasse politische Texte auch, sehr deutlich. Ja. Kissing the Ring of POTUS, ja, sehr Amerika-kritisch auch, Cognitive Dissident, also wirklich eine auch wirklich mit einer sprachlichen Virtuosität, wie er auch diese Wörter und die Reime fabriziert, wie er wirklich eine Gesellschaft skizziert, in der es keine Wahrheit mehr gibt, in der die Lüge gewinnt, in der die Korruption. Es ist wirklich so eine gute alte Protest-Songs eigentlich, aber das Ganze halt so schön arrangiert und so in so eine tolle Indie-Pop-Musik verpackt, dass es halt selbst bei den ganz düsteren und kritischen Liedern halt einfach doch Spaß macht, sich das anzuhören und vor allem mit seiner Wahnsinnsstimme. Und das andere große Thema auf diesem Album ist der Tod. Und da gibt es eigentlich auch so ein paar tolle Lieder, zum Beispiel Life After Life, auch nochmal so ein Tritt gegens Schienbein, nicht so sehr im Konjunktiv zu leben, should have, would have, could have, sondern halt einfach machen und nichts bedauern und nichts bereuen, vor allem nicht das, was man nicht gemacht hat. Where do we go when we die? Bisschen alberner Titel, aber so, das sind halt die Dinge, die ihn offensichtlich umtreiben. Sonst auch Zeitgeistkritik in zum Beispiel Zen and the Art of Dating, also ein sehr fast ironisches Lied zum Online-Dating. Und dann auch so ein nostalgischer Blick auch nochmal auf so ein fast ein bisschen Morrissey-mäßig, auf so ein England, das nicht mehr existiert. Irgendwie, some days I drink my coffee by the grave of William Blake. Und immer wieder muss der gute William Blake herhalten. Der ist immer so der Dichter, wenn es um Nostalgie geht. Dann geht es immer um William Blake. Ja, schönes Album, Ensoulment, tolles Comeback von The Da. Und ja, ich hoffe, er bleibt dabei und schenkt uns noch viel schöne Musik. Und das zweite Album auf Platz 6 wieder eine deutsche Band, die mir am Anfang, als die so gehypt wurden in der Presse, gar nicht so gefallen haben. Ich habe jetzt aber gelesen, dass sie auch wirklich ein Umdenken stattgefunden hat in der Band. Und zwar sind es die Stuttgarter, ja, Indie-Post-Punk-Rocker, die Nerven, die mir wahnsinnig gut gefallen seit dem letzten Album mit dem selbstbetitelten schwarzen Album mit dem Schäferhund drauf. Davor fand ich sie zu noisig. Und das Interessante ist, ich habe ein Interview gelesen, wo der Sänger auch sagt, sie haben sich einfach jeglichem Wohlklang verweigert und zwar mit voller Absicht. Sie haben jede harmonische Auflösung verweigert. Sie haben einfach nichts gemacht, wo man irgendwie sagen würde, ah, jetzt wird's schön oder jetzt wird's melodiös oder so. Und sie wollten ihrer Wut halt so einen Raum geben, und dass das einfach auch textlich und musikalisch dann eins ist und eben nicht sich widerspricht dadurch, dass es ein hymnischer Refrain gibt oder so. Und dann wurde er immer wieder konfrontiert mit Vorbildern, die er offenbar haben soll, und er kannte diese ganzen Bands aber gar nicht, ja, Sonic Youth und so weiter irgendwie. Und er hat sich erst eigentlich dann danach mit dieser Bandmusik beschäftigt und hat dann aber gemerkt, dass es eigentlich Quatsch ist, sich immer dem Schönklang zu verweigern. Und seit zwei Alben schreiben die Songs zum Niederknien. Es ist immer noch lärmig. Man kann sich auch richtig vorstellen, dass sie mit einem Wahnsinnslärm diese Gitarren aufnehmen. Die Gitarren klingen schon so, dass sie wahnsinnig laut aufgenommen wurden. Und es ist fies und es ist groovig, und der hat auch jetzt nicht die angenehmste Stimme, aber die passt so zu dieser Musik. Und da ist auch eine Menge Wut drin, ja. Und da ist auch eine Menge, da sind Sätze drin, die fast ein bisschen von Tokotronic sein könnten oder fast so die man sich auf T-Shirts drucken möchte eigentlich so. Zum Beispiel, ich will nicht mehr funktionieren. Da ist eine Menge Wut in Liedern wie Wir waren hier, wo er singt auch, keine Pflanze war so wertvoll wie wir, nach uns kommt die Sintflut, wir fressen vorher alles auf, wirf den Kastor zu den Wellen und die Körper auch. Für uns galten keine Regeln, nötig nur, was uns erhält. Wir haben uns verewigt, wir die Herren der Welt. Oh. Also super, super düster, und trotzdem ist diese Musik so mitreißend, und sie schaffen es jetzt wirklich halt, diese Harmoniewechsel auch zu machen irgendwie, die nie jetzt so, da geht jetzt die Sonne auf und das ist jetzt ein hymnischer Refrain fürs Stadion, aber ich kriege einfach so oft wirklich auch eine Gänsehaut von diesen Harmoniewechseln oder wie dann plötzlich dann doch die Refrains irgendwie aufmachen, aber halt immer ein bisschen anders, als man es erwartet. Und es ist ein Trio und sie machen mit die interessanteste Rockmusik eigentlich momentan, finde ich. Weil es Post-Punk ist, aber trotzdem ganz eigen und ganz neu und kein Punkrock und kein Metal und irgendwas völlig Eigenes. Also die stehen wirklich, finde ich, komplett für sich, gerade in der Musiklandschaft, was Gitarrenmusik halt mal im weitesten Sinn angeht. Die Nerven. Die
Nerven. Okay. Klingt gut, ja.
Ja, anhören. Ja. Anhören.
So, dann komme ich jetzt zu meiner Top 4. Mhm. Und für diese Top 4 muss ich noch ein bisschen ausholen, und ich gebe vielleicht auch so eine kleine Triggerwarnung voraus, weil wir werden jetzt hier in dieser Top 4 über natürlich eins der wichtigsten Alben des Jahres sprechen, nämlich From Zero von Linkin Park. Und wir haben ja auch schon in früheren Sonderfolgen bei euch, wo wir zu Gast waren, über Linkin Park gesprochen. Und in den 10er Jahren waren Linkin Park ja eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst. So, also vor allem Chester Bennington. So. Und das liegt natürlich irgendwie daran, und das knüpft so schön an das, was du immer über den Grunge erzählst, dass diese Bands immer so komplett in ihrer Depression so lange gemolken werden, weil es immer so gut funktioniert, dass diese depressiven Leute da irgendwie so die alles ihren ganzen Schmerz in Poesie entladen, aber keiner ihnen eigentlich wirklich dabei hilft. Und im Februar 2017, da hat ja Chester Bennington noch gesungen »Why is everything so heavy?« da war natürlich auch direkt eine Single wieder von Linkin Park. Ja, und dann begeht ja Chris Cornell im Mai 2017 Suizid. Und mit dem war Chester Bennington sehr eng befreundet. Und dann eben im Juli an Chris Cornells Geburtstag hat er sich dann auch selbst das Leben genommen. Und ja, dann war erstmal Schluss mit Linkin Park. So, und man dachte auch, das war's jetzt, das ist jetzt vorbei. So. Aber 7 Jahre nach Chesters Tod meldet sich die Band jetzt doch zurück. Also eigentlich ist ja auch Mike Shino da, so der Kopf hinter der Band, und der wollte anscheinend jetzt doch wieder was machen. Und sie haben sich keinen Sänger, sondern eine Sängerin gesucht, nämlich Emily Armstrong. Und das macht die richtig gut. So. Also ich mag generell so Female-Fronted-Metal-Bands. Ich habe ja auch kurz hier von in der letzten Folge von Nightwish und so gesprochen. Aber es ist ein ganz anderer Stil. Und es gibt auch einen Song auf dem Album, der heißt I Give You Everything I Got. Und das soll meiner Meinung nach so ein bisschen auch eine Message an die Fans sein, einfach zu zeigen, so, ich gebe hier alles, was ich habe. Ich versuche hier das Beste aus mir rauszuholen, um eben diesem Erbe auch so ein bisschen gerecht zu werden und so. Und das zeigt sie zum Beispiel auch in Casualties. Das gefällt mir persönlich nicht ganz so gut, weil es halt irgendwie fast mir zu hart ist. Aber davor kommt so ein kleiner Skit, Put Your Screaming Pants On, und dann geht's richtig ab. das ist schon toll. Und für Menschen, die sich, die Frühzeit von Linkin Park zurückerinnern, so an Hybrid Theory oder an Meteora, da sind vor allem Heavy is the Crown und Two-Faced zwei sehr gute Songs, weil die am ehesten an diesen alten Stil wieder anknüpfen. Also Mike rappt und Emily schreit. So, und das ist eigentlich das Beste, was man irgendwie von Linkin Park erwartet und auch zu erwarten hat. Und natürlich die ganz tolle neue Single The Emptiness Machine. Die hört man jetzt ja auch häufiger, auch im Radio und so. Und die ist wirklich gut. Insgesamt ist es ein ganz tolles Album. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig Gitarrenarbeit. Mhm. Aber das ist so ein bisschen Genre-immanent, weil New Metal ist nun mal vor allem irgendwie runtergestimmte Drop-D-Gitarren, Geknüppel ohne Soli, ohne besonderes Picking oder so. Da wird einfach draufgehauen, und das machen die richtig gut mit diesem Album. Also ich bin auch gespannt, wo die Reise jetzt wieder hingehen wird. Es heißt ja auch From Zero, das heißt, wir starten jetzt sozusagen nochmal von neu sozusagen. Natürlich mit dem Fame, den man schon hat. Und mal gucken, wo es hingeht. Also ich würde die auch demnächst mal live sehen.
Die Sängerin, wo kommt die her eigentlich? Kannte man die irgendwie, oder?
Ist die? Ich kannte den Namen nicht. Nee. Ja. Nee. Hat mir vorher nichts gesagt.
Okay. So. Ja, schön. Ja, da hab ich ja, sogar.
Hast du das Album gehört?
Nee, nicht. Ich habe ja mit Linkin Park überhaupt keinen irgendwie. Aber ich habe jetzt auch natürlich gelesen und dachte, ich höre mir jetzt das auch mal an. Mich jetzt auch interessiert mit dieser Sängerin. Ich habe auch irgendwie manchmal, ist die nicht ein bisschen kontrovers auch irgendwie? Gibt's da, weißt du da irgendwas?
Inwiefern? Ja, okay.
Ich weiß zu wenig.
Diese ganze Geschichte ist ja schon kontrovers genug und schwierig genug zu greifen und auch zu ertragen, teilweise auch eben mit Chester und so. Ja. Emily Arsenal schon kommt übrigens von der Rockband Dead Sarah. Ich weiß nicht, kennst du die? Ich auch nicht. Ja. So. Ansonsten.
Okay, ich dachte, sie sei weltanschaulich ein bisschen umstritten, aber ich weiß auch nicht, ob ich da gerade irgendwas irgendwie Blödsinn erzähle.
Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine schöne Sache eigentlich, dass es die jetzt wieder gibt. So. Und zwar auch wieder so hart und so klingt wie früher, wie zu den guten Zeiten, weil eben das, was in den 10er Jahren so rauskam, war halt, das war nur noch Popmusik, es war kein Metal mehr, und jetzt ist man durchaus sich wieder im Klaren, wo man eigentlich herkommt, und dann mit neuer Sängerin. Das ist schon ganz cool. Die singt auch die alten Songs ganz gut. So.
Ja. Hör ich mir an. So, jetzt kommen ganz alte Helden, die ein fantastisches Album gemacht haben. Ja. Und zwar.
Das habe ich natürlich hier auch noch stehen.
Also Judas Priest haben ein Album gemacht, Invisible Shield. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon über die Vorab-Singles gesprochen und war sehr gespannt. Und Judas Priest haben ja eine Verjüngungskur gemacht oder eine, ich weiß nicht, irgendwas ist mit denen passiert. Ich glaube, es ist eben zuzuschreiben diesem neuen Gitarristen, Richie Faulkner, der sowohl live eine unfassbar gute Figur macht, irgendwie ein charismatischer Showman, der einfach auch jetzt da so eine zweite optische Säule neben Rob Halford auch irgendwie darstellt auf der Bühne und irgendwie alles drauf hat, was man halt so braucht als Gitarrist, irgendwie was die Posen angeht. Und der aber jetzt halt auch im Songwriting zeigt, dass er richtig angekommen ist bei Judas Priest. Und nach dem schon guten Album Fire, wie hieß das, von 2018, fällt mir gerade nicht ein, das schon wirklich toll war, auf vielen Ebenen, aber noch ein paar Hänger hatte, fand ich, ist jetzt das neue Album Invisible Shield ein absoluter Kracher und gehört, glaube ich, zu den besten Priest-Alben, Studio-Alben ever. Ich bin ja ein großer Judas Priest Fan, aber es gibt nicht so viele Studioalben, die ich wirklich von vorne bis hinten richtig toll finde. Das sind dann eher die Live-Alben und dann eben auf jedem Album so 3 bis 7 Songs, aber eigentlich selten alle 10 oder wie viel drauf sind. Und dieses hier hat wirklich keinen einzigen Schwachpunkt. Es ist ein fulminantes Feuerwerk. Das Cover sagt eigentlich schon alles irgendwie. Das ist schon so geil. Und genauso wie es aussieht, irgendwie mit Feuer und Stahl und irgendwie geschmolzenem Eisen und so. Genauso und Lava oder was da für Assoziationen sind. Und dann irgendwie noch so ein Feuerritter auf der Rückseite. Genauso klingt diese Platte auch. Es ist Judas Priest irgendwie auf Koks oder so. Sie drehen total durch. Rob Halford singt wie ein Wahnsinniger. Also er hat diesen Kreischgesang von Painkiller irgendwie, den zieht er ganz oft durch und ist ganz fantastisch irgendwie. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der ist ja aus 70 oder so. Das ist komplett absurd eigentlich. Und es ist einfach ein geiles Album ohne Schwachpunkte, das mir einen riesen Spaß bereitet. Und ein letztes noch, so einen persönlichen Link gerade zu diesem Album. Ich finde diesen Titel auch es ist Invincible Shield. Ich habe eigentlich das ganze Jahr, denke ich, es heißt Invisible Shield. Hätte ich jetzt fast noch besser gefunden. Weil ich mit meinem Sohn gerade auch irgendwie, ich finde so, es ist gerade so ein Bild, was wir oft haben, wenn der so unglücklich ist oder wenn ihn in der Schule jemand geärgert hat oder mit Lehrern Probleme hat oder so, dass man halt diesen, wie oft man eigentlich so einen unsichtbaren Schild braucht irgendwie, wenn man so mit sich trägt. Das ist gerade so ein Bild, das uns irgendwie immer wieder beschäftigt. Und ich hatte eigentlich bis gerade eben bin ich davon ausgegangen, das Album heißt Invisible Shield. Jetzt heißt es Invincible. Ja, dann funktioniert
es. Also noch besser, weil dieser Schild ist einfach undurchdringlich. Der ist unbesiegbar. Das sieht man ja auch. Ne? Ja, ich meine, der geht ja.
Ja, eben.
Genau. Das alte Album hieß übrigens Firepower von 2018. Das habe ich auch
gehört. Firepower, ja. Das fand ich schon toll, aber das neue ist wirklich noch besser, finde ich, weil es einfach überhaupt keine Hänger mehr hat irgendwie. Es ist ein Tour de Force von vorne bis hinten.
Habe ich mir auch hier tatsächlich über die Anlage nochmal ein bisschen lauter angehört, als ich mal einmal allein zu Hause war. War schön, ja. Nachbarn ein bisschen geärgert.
Und auch wirklich die alten Konkurrenten irgendwie Maiden, wenn man das vergleicht, irgendwie wie lahmarschig die daherkommen mittlerweile und uninspiriert und dann irgendwie Priest, die eigentlich immer so ein bisschen im Schatten standen, fand ich von Maiden bei vielen. Und unfassbar. Ja,
also mir hat das auch ganz total toll. Viele Assoziationen ausgelöst, wie früher bei mir im Keller, als wir so 18 waren und dann auch eben so Metal gehört haben wie Maiden oder halt auch tatsächlich auch Judas Priest und so. Da hatte ich mich wieder so zurückerinnert. So, da haben wir halt auch immer sehr, sehr viel und sehr laut Metal gehört. Das habe ich irgendwann so ein bisschen aufgegeben, vor allem dieser Power-Metal oder dieser sehr stark exaltierte Metal, der war mir irgendwann ein bisschen albern geworden, fand ich, aber es ist doch trotzdem weiterhin sehr toll. Also man kann es immer
sehr. Ja, aber also Priest hatten dann auch so eine Phase, wo sie so ein Nostradamus-Konzeptalbum gemacht haben und so, wo es so ein bisschen operettenhaft wurde auch und arg drüber so. Und das ist halt jetzt wieder so kompromisslos auf die 12 irgendwie. Das ist eine Freude.
Ja. Einfach. Kompromisslos auf die 12 ist eine gute Überleitung zu meiner Nummer 3. wenn du nichts mehr zu...
Ich bin gespannt.
Denn ich war so begeistert von eben diesem Album, nämlich von Eminem, The Death of Slim Shady, Coup de Grâce. Mhm. So, der Coup de Grâce ist ja der Gnadenstoß. Und genau das passiert nämlich jetzt mit Eminems alter Ego Slim Shady. Es gibt ja quasi diese zwei Figuren, die Eminem in seinen Songs verkörpert. Einmal der Marshall, der Ernste, der Böse. Und der Slim Shady, der Verrückte, der politisch Inkorrekte, der Bekloppte, der Durchgedrehte. Und der wird jetzt eben in diesem Album mehr oder weniger zu Grabe getragen. Der Albumtitel verrät es ja schon. The Death of Slim Shady ist langsam vorbei. Aber die kämpfen auf diesem Album sozusagen miteinander, diese beiden Alter Egos. Und das ist ein richtig tolles Konzeptalbum. Also der Slim Shady probiert alles, um gecancelt zu werden. Das ist sein Aufhänger. Das ist sein Versuch hier sozusagen nochmal die letzte... seine Macht auszuspielen und es geht gegen die Gen X, gegen die Gen Z. Dann gibt es irgendwann zwischendurch so ein Skit mit dem Manager Paul Rosenberg, der dann so anruft und sagt, nee, hör mal Eminem, das ist zu hart. You're on your own. So. Und dann gibt es Breaking News über die, wie die Gen Z irgendwie auf die Straße geht, um das Album zu boykottieren. Und der teilt halt auch komplett aus. Es geht gegen die Political Correctness, gegen Gendern, gegen LGBTQ, Behinderte, insbesondere Christopher Reeves. Mhm. Der haut halt alles raus. So. Und es ist halt auch wirklich teilweise schwer zu hören, aber es ist auch irgendwie, also es ist halt dieser Slim Shady, der ist halt so. Und dann gibt es noch so einen Dialog zwischen eben den beiden Alter Egos, Guilty Conscience, also ganz, ganz, ganz toll. Und wer dann gewinnt, gut, der Albumtitel verrät es schon, aber er kommt auch nochmal zwischendurch zurück. Für unsere familienfreundliche Playlist hier kann ich die Single Houdini empfehlen. Die hatten wir übrigens schon mal. Auch Dua Lipa hat dieses Jahr einen Song namens Houdini rausgebracht. Hatte ich ja schon erwähnt. Ganz witzig, dass der sozusagen zweimal Single wird, dieser Harry Houdini hier. Auf jeden Fall wird da der Song Abracadabra von Steve Miller gesampelt. So. Der steht auch dann in den Songwriting-Credits mit drin. Das ist ein ganz guter Song. So. Und über viele andere Tracks muss man halt den Deckel der Kunstfreiheit irgendwie so legen. Und aber es ist auch gleichzeitig so eine Allegorie auf die Weiterentwicklung dieser Figur Eminem irgendwie. Weil es ist dann ja auch irgendwann vorbei. Der wird dann ja eben, der bekommt dann den Gnadenstoß und dann übernimmt eben Marshall. Und der am Ende des Albums, der hat dann ganz andere Probleme. Der thematisiert die Problembeziehung zu seiner Tochter, der Hayley. Da gibt es einen sehr schönen Song mit Skylar Grey, Temporary heißt der. Da werden immer so zwischendurch so Home-Video-Ausschnitte eingespielt. Das rührt einen schon ziemlich, so wenn man so merkt, wie die Beziehung zwischen denen wohl früher mal war und jetzt eben nicht mehr ist. Und es endet auch mit einem richtig traurigen Blues in Somebody Save Me mit Jelly Roll heißt der Sänger. Da räumt dann Eminem ganz reumütig seine Versäumnisse als Vater ein. Und also weil der so tablettensüchtig war und dann so alles verpasst hat, die Hochzeit und ihren ersten Podcast und so. Das erwähnte dann so. Und das hinterlässt einen dann nochmal so richtig mit so einer ganz traurigen Note irgendwie. Und ist ein ganz tolles Album. Ganz toll.
Ich habe mir es direkt jetzt runtergeladen. Ich habe es nämlich irgendwie, hatte ich keine Lust drauf. Hab mich dem echt so entzogen. Aber jetzt, wo du redest, irgendwie da, ich glaube, hör mir das morgen im Auto an. Ja. Auf dem Weg zur Arbeit. Ich meine,
man muss da schon durch diese Political Incorrectness durch und so, aber es ist ja auch irgendwie Satire, ne? So zu sehen.
Ja. Schön. Ganz gut. Toll. Jetzt kommt das Album, das mir meine Top 5 zerhagelt hat, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass mir das so gut gefällt. Ich habe zwar gewusst, dass es kommt, aber ich dachte nie, dass es mir so wichtig werden würde. The Cure haben ihr Album gemacht dieses Jahr, seit vielen Jahren wieder eins. Und es wird allenthalben gefeiert. Ich glaube, der Rolling Stone war das einzige Magazin weltweit, das einzige seriöse, das die Platte nicht gut fand. Ansonsten ist es gibt so eine Meta-Plattform, mit die so Kritiken sammeln weltweit, glaube ich. Da ist es, glaube ich, auf Platz 3 dieses Jahr oder so, was die globalen Bewertungen dieses Albums angeht. Das Album heißt Songs of a Lost World. Und genauso klingt es auch. Und genauso sieht das Cover aus. Es gibt ja zwei Seiten von The Cure. Es gibt die düstere, melancholische, die so von Pornography oder dann auch Disintegration. Also das steht so in dieser Tradition und nicht in der Pop-Tradition von In Between Days und vor allem nicht Friday on My Mind und so. Oder Friday I'm in Love. Ja. Genau. Sondern es ist eher diese düstere, melancholische Geschichte. Aber so konsequent und so schön und so berührend. Schon der erste Song, das ist natürlich, ich weiß nicht, das müsste eigentlich langweilig sein, aber es ist es halt nicht. Und ich weiß nicht, ob man eine Cure-Vergangenheit braucht, wobei ich ja gar nicht so ein Riesenfan war, aber The Cure begleiten mich natürlich, seit ich 14 bin. Ich hatte immer Freunde, die The Cure gehört haben, ich habe sie selber immer gern gehört. Aber es war jetzt nie so eine Riesenband von mir. Und trotzdem, wenn man dieses erste Lied Alone anhört, ist man halt im Cure-Kosmos drin und man ist wieder 17 und man ist melancholisch und man liegt auf dem Bett und starrt an die Decke und jammert sich an irgendwie, wie scheiße alles ist. Und es ist aber auch so schön gleichzeitig. Und es ist natürlich alles vergänglich und es ist vielleicht auch so eine Altersfrage. Irgendwie kommt dieses Album auch gerade zur rechten Zeit. Ja, sie haben ja Bloodflower noch gemacht. Bloodflowers, glaube ich, im frühen 2000ern. Da hatte man aber keine Lust auf The Cure. Und mittlerweile sind die halt auch ein Denkmal. Und mittlerweile sind wir alle, die wir The Cure gehört haben, sind halt 50 und älter. Und irgendwie berührt uns das jetzt einfach. Und Olli Schulz hat, glaube ich, auch total das gefeiert in dem Podcast. Irgendwie hat auch diese erste Single, er muss es gleich 8-mal hintereinander anhören irgendwie. Und so geht es mir auch. Und and Nothing Is Forever, gleich das zweite Lied, ist halt so schön auch und berührend. Und so geht dieses ganze Album weiter. Textlich geht es eigentlich nur ums Ende und um den Tod und um die Vergänglichkeit. Letzte Lied heißt dann auch gleich Endsong. Geht 11 Minuten, es passiert eigentlich nichts und trotzdem passiert alles. Und ich habe dieses Album jetzt auch in die Top 5 gemacht, weil dieses Album so klingt, wie ich mich eigentlich fühle seit geraumer Zeit. Also um mal so ein bisschen persönlich zu werden, ich finde die Zeit sowohl politisch, gesellschaftlich gerade so schwer. Ich finde auch privat irgendwie haben wir einige Schicksalsschläge und eigentlich finde ich, seit Corona geht einem so ein bisschen die Freude verloren oder man muss so arg kämpfen, irgendwie sich die Lebensfreude zu bewahren und den Frohsinn und den Optimismus und man muss sich immer wieder mit dem unsichtbaren Schild halt irgendwie schützen vor diesem ganzen Irrsinn und dann ja vor Wahlergebnissen, wo man schon gar nicht mehr hingucken möchte und denken so, wie schützt man sich jetzt da, wie stellt man sich da wieder auf irgendwie, dass das jetzt wieder passiert, ja. Und so weiter. Und irgendwie merke ich, dass ich in so einen Zustand gerate, der eigentlich eher so wie so eine seltsame Emotionslosigkeit irgendwie, also wo nicht mehr viel Ausschläge sind, so als Schutz, damit die Ausschläge nach unten nicht so groß werden oder so. So klingt dieses Album. Und deswegen gefällt mir das so wahnsinnig gut. Also ich habe das echt gehört. Beim zweiten Mal dachte ich, das bin ich gerade, dieses Album. So geht's mir. Und ich kann halt selten so diesen Judas Priest Metal fühlen, gerade innerlich so in meinem Leben, sondern es ist eher so eine Gefühllosigkeit eigentlich irgendwie. Mm. Ja. Oje. Und und deswegen muss das in die Top 5 rein.
Okay. Schön, also ja. Nicht schön oder halt, ja.
Nein, es okay. Ist okay. Aber, also ich weiß nicht, ist so eine Art Selbstschutz, glaube ich, einfach irgendwie
gerade. Vielleicht wird der Bandname dann ja auch mal Programm, The Cure. Vielleicht, das hat so eine Art Katharsis-Effekt vielleicht auch.
Ja, hat's ja immer. Musik ist ja immer der Healer irgendwie und ohne das wird's ja sowieso nicht gehen. Und daher geht es schon immer. Solange es Musik gibt, geht's.
Das stimmt so. Daran können wir uns festhalten, ja. Ja, das war ja auch schon auf dem Green Day-Album, was ich in der letzten Folge empfohlen habe, mit dem Living in the 20s. Das ist ja so. Also ain't that the kick in the head. Und du kriegst jedes Jahr, und du denkst jedes Jahr erneut, nächstes Jahr wird besser. Mm. So. Yeah. Ja, schauen wir mal. 2025.
Genau. So.
Come on. Okay. wesentlich erbaulicher und fröhlicher ist das, was ich tatsächlich jetzt hier auf der Nummer 2 habe. Und ich war gerade, als ich das so sah, verwundert, dass es die Nummer 2 ist. Weil, gut, aber vielleicht liegt es daran, dass es mich sehr verwundert hat, dass mir so ein solcher Musikstil oder so ein Musikgenre so gut gefallen hat. Und die Überraschung hat es dann vielleicht noch ein bisschen nach oben katapultiert, nämlich Purple Disco Machine.
Das ist witzig, den Namen habe ich heute zum ersten Mal gelesen. Und zwar habe ich gerade geguckt, als ich auf dich gewartet habe, was eigentlich in der Dreisat-Mediathek los ist. Keine Ahnung, ich war seit einem Jahr nicht mehr auf der Dreisat-Mediathek. Und da kommt ein Konzert, ist da, von Purple Disco Machine.
So, Purple Disco Machine. Der heißt, das ist ja schön, dass ich hier nochmal so ein bisschen Background-Infos auch notiert habe. Das Album heißt Paradise und es ist ja so elektronische Musik. Ich weiß nicht genau, wie man diesen Stil bezeichnet, aber auf jeden Fall heißt der eigentlich Tony Piontek und kommt aus Dresden. Und Obacht, der ist der zweite Dresdner überhaupt, der einen Grammy gewonnen hat. Und deswegen durfte er sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Mhm. Ja, also ein ganz, ganz besonderer Dresdner. Mhm. So. Und das ist, also so Elektropop, also so im besten Stil. Also es erinnert an Daft Punk, es erinnert an The Chemical Brothers, aber auch volle Kanne an Alan Parsons, an Yellow, an die Scissor Sisters. Also
ich mir
es
an.
Gibt doch. Es gibt auch ganz klare 80er-Referenzen, das wirst du sofort erkennen, in dem Song Substitution. Der hat die Melodie von Big in Japan. Alphaville, da haben wir wieder. Ne? Mhm. Hast du letzte Mal drüber gesprochen.
Ja.
Und auch All My Life klingt total wie Just Can't Get Enough von Depeche Mode. Also da ist ganz viel auch Musikgeschichte, die da aufgearbeitet wird und gesampelt wird und verarbeitet wird und das in der bestmöglichen musikalischen Qualität, die Elektropop irgendwie kann. Es gibt sehr viele Features auf dem Album, also der singt halt nie selber, sondern hat immer irgendwen dabei und deswegen ist es ein bisschen schwierig, sich auf einen, immer wieder umzustellen, weil halt jeder Song von jemand anders gesungen wird, aber das macht es ja auch gleichzeitig sehr abwechslungsreich. Also die Konzeption des Albums überzeugt mich und finde ich super. Das ist funkig, das ist groovig, da gibt es auch mal eine Gitarre zwischendurch und es gibt auch ganz tolle Hits. Paradise, eben der Albumtitel mit Sophie and the Giants zusammen. Und dann eine ganz krasse Sache, ganz am Ende, der letzte Song geht auch 8 Minuten, Die Maschine mit Friedrich Lichtenstein. Das ist so ein Typ, der hat so einen ganz weißen Rauschebart und so eine Sonnenbrille immer auf. Den kennt man aus der Mediamarkt-Werbung.
Ja,
da gab es diesen Song mit dem Supergeil. So. Und der Typ, das ist so ein, also da ist nochmal so richtig auch Alan Parsons und so in diesem Song Die Maschine drin. Das ist ganz toll, ganz viel sphärische Musik und dann eben so ganz poetische Sätze wie die Erde wird uns überleben, aber die Maschine braucht uns. Und dann immer solche philosophischen, weiß nicht, Auswüchse, irgendwie Ergüsse. Mit dieser dunklen Stimme von diesem Friedrich Lichtenstein, das ist ganz, ganz, ganz toll. Also hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil wenn man es im Radio hört, ich fand das immer gut, aber dass mich das auf ganze Albumstrecke so überzeugt, hat mich dann wahrscheinlich dazu bewogen, das tatsächlich zur Nummer 2 meiner Lieblingsalben des Jahres zu machen. Also wenn jetzt noch ein bisschen mehr Gitarre da wäre, dann wäre es wahrscheinlich diese, die von dir mal vorhergesagte perfekte Synthese aus Rock und Elektronik, die du so gerne gehabt hättest.
Ja, schön.
Also es ist ganz, ganz toll. Also ich mag das sehr gerne, Purple Disco Machine.
Hör ich mir an. Platz 2 ist eine Band, die ich in den frühen 90ern unfassbar toll fand. War neben Pearl Jam mal eine Weile wirklich meine absolute Lieblingsband. Und ich habe sie live gesehen und fand sie großartig und habe sie immer verfolgt. Und sie haben es mir einem schwer gemacht, mal eine Weile dann. Und auch ein Brüderpaar sich auch immer zerstritten wieder. Und dann war die Band wieder auseinander. Dann haben die Brüder jeder sein eigenes Projekt gemacht. Auch da der Gitarrist Rich Robinson mit so einem Projekt dann, The Thieving Magpie, glaube ich, war gut auch. Aber es war halt nie so wie die ersten zwei Black Black Crowes Alben oder vor allem die ersten, ja, vielleicht kann man sogar die ersten vier nehmen, aber vor allem die ersten zwei. Es gab immer mal einzelne Lieder wieder, aber es waren halt nie mehr, es war nie mehr so schön wie früher. Und jetzt kommen sie zurück, sie haben sich irgendwie vertragen wieder, man hat es schon, die letzten zwei Jahre hat es sich angedeutet, sie haben mal so eine Cover-EP auch gemacht und dann haben sie live wieder gespielt und so und dann hieß es schon, man hat immer gemunkelt, es kommt irgendwann wieder ein Black Crowes Studioalbum und dann dieses Jahr war es soweit. Happiness Bastards heißt die Platte und es ist ein fantastisches Black Crowes Album. Es ist natürlich total altmodische Musik, aber die Black Crowes machen halt eine Art, ich weiß nicht, Bluesrock, der halt auch nicht so klingt wie irgendjemand sonst. Also vielleicht sind so Referenzen, sind so die Früh-70er Stones, Humble Pie hört man immer mal raus. Ansonsten machen die wirklich ihr eigenes Ding. Es rumpelt, es ist schräg, es ist soulig, aber nie, dass jetzt da so ein offensichtlicher Gospelchor drin ist oder so, sondern die machen einfach, irgendwie klingen die so, wie niemand sonst klingen kann. Und mir macht es einen unfassbaren Spaß, diese Musik. Die Platte ist von vorne bis hinten stark. Es ist kein schwaches Lied drauf. Das absolute Highlight ist das Lied Flesh Wound, das mich so begeistert und das in meiner Top 5 Jahreshitliste auf jeden Fall auftaucht, was die größten Songs angeht dieses Jahr, neben Suki Waterhouse und Beth Gibbons. Und da kommen noch die Black Crowes rein mit diesem fantastischen Song. Ganz, ganz tolles Album und mein Platz 2. Und ich merke gerade, ich habe es schon eine Weile nicht mehr gehört, muss ich gleich mal wieder machen.
Ja. Ich habe in der Woche jetzt auch mir nochmal versucht, alle meine Top 5 nochmal anzuhören. Ja, und das zeigt ja auch, wie toll diese Alben sind, weil dass man sie immer und immer wieder hören will auch. Ne?
Also,
ja, genau. Ja. So, und jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1.
Jetzt
so,
bin ich gespannt.
Und da bin ich auch gespannt, denn und das wird wahrscheinlich leider niemand von euch da draußen kennen. Aber ich muss es einfach auf Platz 1 nehmen, weil ich es einfach so toll finde. Und zwar Michael Dietrich und sein Album Two Distant Skies. So, ich erkläre mal kurz, warum das so ist. Ich habe den kennengelernt über das Kinderliederprojekt Der kleine Löwe. So, weil das meinen Sohn in seinen ersten zwei Lebensjahren immer sehr gut narkotisiert hat. Und da gab es immer das Schlaflied der Tiere, das auch irgendwie auf so Playlists war und deswegen auch 2 Millionen Klicks irgendwann hatte. Und das war aber nur ein Zeitprojekt von dem. Auf jeden Fall hat der mich tatsächlich irgendwann angeschrieben, weil ich den kurz irgendwo in Lehrersprechtag in einer Folge mal erwähnt hatte. Und dann hat er gesagt, lass doch mal eine Folge machen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann dabei haben wir gemerkt, dass der noch viel, viel mehr kann. Nämlich eben auch, der hat noch eine Band, Dead Man's Boogie und noch so ein alter Ego, so ein 80er-Typ, Mitch Van Picklock. Alles ganz, ganz witzig. Aber vor allem eben seine Solo-Projekte einfach nur unter seinem Namen, Michael Dietrich. Und To Distant Skies, dieses Album jetzt, ist der Abschluss eines Albenzyklus, der sich jetzt so 10, 11 Jahre lang hingezogen hat, der so verschiedene Reisewege behandelt. Es fing an mit Down Empty Streets, dann kam Across Open Seas und jetzt geht's in den Himmel, Two Distant Skies. Und dieses dritte Album haut einfach alles aus dem Park. Es ist folkig, es ist proggig, es ist rockig. Es ist perfekt gespielt und alles alleine, der hat alle Instrumente, bis auf ein paar Ausnahmen, alleine gespielt, Schlagzeug, Bass, Gitarre, diese ganz viele verschiedenen Gitarren und da hört man ganz, ganz viele Stile, ganz viele Bands raus. Und dann haben wir auch über dieses Album auch nochmal eine Folge gemacht, er und ich. Das Schöne war, dann hatte ich ja den Urheber da und dann konnte ich tatsächlich mal auch Songs wie in der Radiosendung anspielen und so. Das war immer sehr schön.
Ich habe die Folge gehört, das war super, war toll. Ja,
ja gut.
Nein, es hat einfach wunderbar. Spaß gemacht, dass man das dann hört und dann hat man da jemanden, der da was dazu sagen kann und so weiter. Das ist halt immer toll, natürlich, klar.
Fand ich auch. Also das war eine richtig schöne Geschichte und eben diese Songs, die machen mir auch tatsächlich, so wie du das vorhin gesagt hast, immer wieder Gänsehaut. Also gerade nochmal angehört, Cloud Cathedrals geht auch 6, 7 Minuten. klingt am Anfang ein bisschen wie Driver Seat von Sniffen Tears, dann wird's aber total groß, geht raus, riesiges Gitarrensolo. Evermore, da geht's irgendwie so um so verlorene Kindheitsträume, da kommen so Zeilen vor wie Join the Club of Losers to Defeat the Evil Clown, also so Stephen Kings E's und so mit drin. Forge the Winds, das ist so ein Gitarrengeflexe, wo er zeigt, was er alles so kann. Und Mare Tenebrosum heißt es. Das ist so eine Anlehnung an so eine Fantasy-Romanreihe von Kai Meier, wo es auch eben das Mare Tenebrosum gibt. Auch ein wunderschöner Song, wo richtig das Gitarrensolo auch nochmal in den Takt wechselt. Da gibt es einen Dreivierteltakt auf einmal. Da steckt so viel drin und so viel Liebe auch, dass man denkt, irgendwie ist es eigentlich fast schade, dass der gar kein eigenes Label hat oder so und dass er das alles alleine machen muss. Er hat also nur fast ganz alleine gemacht. Er hat die Songs und alle Tracks zwar aufgenommen, aber dann nochmal in einem professionellen Studio mastern lassen. Aber ansonsten halt wirklich alles selber gemacht. Ganz, ganz tolles Album und ich kann das immer nur jedem wärmstens ans Herz legen. Die Covergestaltung kommt von seiner Frau Patricia. Also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. So. Ja.
Ja, schön. Ja, toll. Ich muss mir das nochmal anhören dann. Ich habe die Folge gehört und fand da auch viel, die Lieder, die ihr angespielt habt, da gab es auch einen Song, der so ganz, auch so 90er Alternative Rock ganz, hat man so 3-4 Bands rausgehört irgendwie. Mhm. Das habt ihr dann auch noch thematisiert irgendwie.
Ja, genau. Ich höre immer wieder da was raus und ich finde es immer, aber trotzdem hat es trotzdem irgendwie ganz viele Alleinstellungsmerkmale. Also da kommt wirklich sehr viel zusammen. Dann gibt es mal so einen Song, der klingt dann immer wieder auch wie Flying Colors und so. Also wirklich, also ich bin begeistert von dieser Virtuosität, die er da auch an den Tag legt als Musiker. Der ist auch auf Instagram, spielt dann ab und zu mal einfach so dann live noch ein paar Soli zu seinen Songs und so. Das ist ganz nett, also wie er das dann auch alles so selbst bewirbt und so. Also wirklich schön.
Wahnsinn.
Ja. Ja, hat auch gute Kritiken bekommen in diversen Zeitschriften. Also, ja.
Okay. Ja, jetzt habe ich mein Lieblingsalbum des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich hatte immer mal nochmal rumgewürfelt, aber jetzt bin ich doch da gelandet. Kannst du dir denken, welches? noch fehlt.
Also wirklich.
Ja, nee. Also, die Pet Shop Boys haben ein Album gemacht. Dieses Jahr. Es heißt Nonetheless und ich habe schon lang kein Pet Shop Boys Album mehr gekauft, weil ich eigentlich schon lang keins mehr von vorne bis hinten gut fand. Es gibt ja, Neil Talent selber sagt, es gab in der Geschichte der Pet Shop Boys eine sogenannte imperiale Phase und die definiert er so, dass er sagt, in der imperialen Phase kann dir nichts schief gehen einfach. Alles, was du machst, klappt. Jede Single, die du veröffentlichst, ist eine Top-10-Single. Jedes Album verkauft sich, du wirst immer größer und später, nach dem Ende der imperialen Phase, wird man alles, was du machst, immer damit vergleichen. Irgendwie so. Das so definiert er das. Und dieses Album ist das Album, das dieser imperialen Phase, das besteht aus den ersten 3 oder 4 Alben der Pet Shop Boys, eigentlich am nächsten kommt. Es ist auch wirklich, man hört ja immer von diesen Bands so, ja, sie gehen zurück zu den Wurzeln und so weiter. Und ich finde, dieses Album macht es jetzt wirklich und zwar auf ganz unangestrengte und unaufgeregte Art. Es klingt wirklich so schön wieder nach 80er und frühen 90ern. Das erste Lied Loneliness klingt wie ein Hit, den man von früher kennt, ohne dass es dieses Lied wirklich früher gab. Es ist unglaublich. Du denkst so, du kennst dieses Lied, das war 1990 ein Top-10-Hit irgendwie. Mhm. Und war es aber natürlich nicht, aber es ist dir so vertraut, es ist so schön und es ist aber nicht langweilig, es ist nicht platt, es ist einfach ein Wahnsinnssong irgendwie, der alles, der dich genau da packt irgendwie, wo du mal warst irgendwie und jetzt wieder bist. Viel, das zweite, wunderbar, auch so berührende Stellen auch wieder, also die Pet Shop Boys haben mich auch wirklich schon lange nicht mehr so berührt, einfach durch tolle Teile und Instrumentalteile und Melodien. Die erste Single war Dancing Star, die hat mich erst ein bisschen irritiert, weil sie derart nach 80er Jahre klingt irgendwie, dass es mir fast schon zu viel war. Also dieser Song könnte problemlos vom ersten Album von 86 eigentlich kommen. A New Bohemia auf der zweiten Seite dann auch wieder ein ganz, ganz fantastischer Song. Die zweite Single war auch, ich habe die live gesehen dieses Jahr. Die haben so eine Greatest Hits Tour gemacht und diese neuen Songs, A New Bohemia und Dancing Star, waren wirklich so schön integriert in diese tollen Greatest Hits. Die Show war so aufgezogen, dass sie quasi auch ihre Biografie so ein bisschen dargestellt haben, auch auf der Bühne und so weiter, und halt natürlich viele vertraute Elemente wieder aufgetaucht sind, auch durch die medialen Einblendungen und so weiter, durch die Projektion. Und diese Songs haben sich so schön integriert in die großen Hits irgendwie, dass sie überhaupt nicht abgefallen sind. Es gibt ein albernes Lied, das heißt das Schlager-Hit-Parade. Ja, und selbst dafür, dass es eigentlich ein Quatschlied ist mit einem blöden Titel und auch einem blöden Thema, nämlich deutsche Schlagermusik irgendwie, die sie immer im Fernsehen so fasziniert, irgendwie diese Schlagersendungen, wenn sie in Deutschland sind. Selbst dafür ist es noch okay. Und ich habe ein Interview mit dem Produzenten gelesen, der gesagt hat, mit diesem Lied hat er wirklich lang gerungen irgendwie. Also das wollte er ihnen eigentlich bis zuletzt ausreden, bis er eben irgendwann auch mal kapiert hat, was sie wollen damit. Und irgendwie haben sie es dann doch hingekriegt, daraus ein Pet Shop Boys Lied wieder zu machen irgendwie. Und was mir halt auch gefällt, es sind halt 10 Lieder einfach auf diesem Album. Keine 16 oder 18, sondern 10. Und es gibt nur ein schwaches, und es ist der Schlager Hit Parade. Und ansonsten ist es von vorne bis hinten ein starkes, poppiges Pet Shop Boys Album. Ich steige immer ein bisschen aus, wenn sie zu clubmäßig werden, wenn sie zu hausmäßig werden irgendwie. Aber wenn sie großen Pop machen mit Streichern und irgendwie noch eine Melodie und noch einer tollen Wendung, dann bin ich dabei. Und da sind sie absolut hier mit diesem Album auf Höhe so von Behavior oder vielleicht Very von 93 noch. Also so gut waren sie auf Albumlänge eigentlich seither nie mehr. Und wow. Auch weil ich sie wirklich live gesehen habe jetzt dieses Jahr die Pet Shop Boys extrem viel nochmal gehört habe und wieder meine immerwährende Liebe erneuert habe zu den Pet Shop Boys und die einfach auch so mag als Typen und Interviews mit Neil Tennant mich auch immer so derartig erfreuen, musste ich sie jetzt halt als alter Liebe auch und alter Loyalität auf Platz 1 setzen.
Toll. Habe ich gerade runtergeladen. Können direkt nachher mal anhören.
Ja, so. Hör mal rein. Meine Frau hat gesagt, das machst du auf gar keinen Fall. Das ist peinlich. Und da bin ich fast eingeknickt und dachte, dann mache ich halt The Cure auf Platz 1. Aber das ist eigentlich auch nicht besser. Daher dachte ich, nee, dann kann ich gleich die Pet Shop Boys da lassen.
Nee, das hinterlässt auch ein schöneres Gefühl, oder? Die Pet Shop Boys sind ja dann doch ein bisschen erbaulicher und fröhlicher.
Ja, also. Eben, ja. Ja, ja, ja. Das fand ich dann auch.
Ja.
Ja. Okay. Ja, also wow. ich glaube wirklich, so viel Maßgebliches kann es nicht gewesen sein, was wir vergessen haben dieses Jahr. Nee. Also ich glaube, ich habe selten so viel Musik eines Jahres wirklich auch akribisch und versucht, so weitgehend lückenlos mir anzuhören und mir Notizen zu machen.
Ja, genau.
Dieses Jahr. Es kann nicht viel sein, wo man doch irgendwie denkt, nein, das kam ja auch noch raus.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass The Offspring auch dieses Jahr noch ein Album gemacht haben. Das fällt dann halt hinten drüber. Aber ansonsten haben wir eigentlich über alles gesprochen. Also wirklich so.
Genau. Also im Metal-Bereich, ich habe den Metal Hammer noch gelesen mit den Top 50 Alben. Da haben wir jetzt nicht viel dabei, muss ich sagen.
Stimmt.
Aber was aktuellen Metal angeht, fehlt mir auch wirklich der Anspruch, da noch am Ball zu bleiben.
Ja, und oft gefällt mir dann der aktuelle Metal auch gar nicht so gut und teilweise und so. Da muss man immer. Aber ich bin auch wie immer wieder erstaunt darüber, was für unterschiedliche Sachen wir hatten. Wir hatten keine Doppelungen jetzt so wirklich, außer Billie Eilish oder sonst eigentlich nichts, was irgendwie doppelt oder irgendwie, was wir beide irgendwie hatten. Also wir haben eigentlich alles abgedeckt. Also unsere SchülerInnen würden wahrscheinlich sagen: Nee, ihr habt ganz, ganz wichtige Sachen vergessen und so. Aber,
Luciano zum Beispiel.
Genau, aber ich glaube, ich bin hier wirklich auch jetzt mit meiner Top 5 sehr zufrieden und auch mit meinen anderen Alben, die ich genannt habe, bin ich sehr zufrieden. Und auch sehr interessante Sachen, die du erzählt hast.
Ja, da wird ich höre mir auch, ich freue mich auf die Playlist. Genau, geht mir auch so. Da habe ich mir gleich für morgen mich schon vorbereitet mit ein paar Sachen.
Wunderbar.
Super. Vielen Dank, Alex, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr im Dezember. Und wir hören uns vorher auf jeden Fall nochmal mit einer 2000er-Folge zu dritt oder vielleicht auch irgendwann wieder mit dem Klaus zu viert. Ja. Und ansonsten bleibt natürlich das gute Alte, dreht nicht durch, auch wenn es manchmal, man glaubt, es wird immer schwerer. Aber ich glaube, es wird uns auch nächstes Jahr wieder gelingen.
Ja. Doch. Genau. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Es war wirklich toll, dass ich das wieder mit dir machen durfte. Ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut. Ich bin echt sehr froh, dass wir das jetzt machen konnten. Ja, wunderbar. Ja,
fand ich auch. Sehr schön. Mach's gut, mein Lieber. Bis sehr, sehr bald. Ja. Und an euch alle ein schönes Jahresende und einen guten Jahresanfang 2025, wo wir uns im Januar irgendwann in irgendeiner Form wieder hören werden. Macht es gut und genau, ihr wisst es, Bescheid. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.